Ihr mutigen Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserem Podcast Schocker mit Schlogger. Denn die Comic-Künstlerin Schlogger ist nicht wie ihr. Sie ist ein echter Feigling und hat sich trotz Liebe zum Film um die meisten Horrorfilme herumgeschlichen. Damit ist jetzt Schluss! Ihr habt entschieden, welchen Kultfilm sie sich zum ersten Mal ansehen musste. Seid nun dabei, wenn Stu alle grausamen Details aus ihr herausquetschen wird. Möge der Spaß beginnen!
Hallo zusammen, willkommen bei Schocker mit Schlogger, Folge 17 der Ausgabe für den Mai 2025. Ich bin der Stu und sie ist wie immer an meiner Seite, ja, die wunderbare, die einzig wahre, die Frau, die mir im virtuellen Raum gegenüber sitzt und wie immer glänzt wie keine zweite. Hallo Schlogger.
Hallo mein lieber Stu. Jetzt sind wir wieder zu zweit vereint für eine ganz besondere, tolle Besprechung.
Auf jeden Fall, ich glaube, das ist ein Film, der extra für so Podcast-Projekte wie dieses hier gemacht worden ist, auch wenn der Film von 1988 ist. Aber ich habe Hoffnung darauf, dass wir heute viel zu reden haben. Aber bevor wir anfangen, müssen wir ein paar Sachen einfach, ja, das gehört einfach dazu mittlerweile. Und das Erste, über das ich gerne mit dir reden möchte, ist das Thema Feedback. Wir haben nämlich Feedback bekommen zu unserer letzten Folge, wo ja der werte werte Horror von Wolf zu Gast war. Nein, andersrum. Der werte Wolf von Horror. Und ich kann sagen, die Folge kam wirklich sehr gut an. Vielen Dank dafür. Ja, ich kann so viel sagen, bei YouTube, der oder die werte Grandmaster hat uns ein Herz gegeben. Vielen Dank dafür. Nördlabo hat uns geschrieben, sie hat den Film nicht gesehen, aber hatte dennoch Spaß. Ich glaube, das ist das größte Kompliment, was man haben kann. Ich muss allerdings auch ein bisschen schimpfen auf unseren Hörer oder Hörerin. Ich weiß gerade nicht, welches Geschlecht, es tut mir leid. Aber da er Phil River Dragon heißt, nämlich mal ist dein R. Lieber Phil River Dragon, ja, du hast geschrieben, du hast keine gute Folge erwartet. Und da muss ich jetzt mit dir schimpfen. Seit wann haben denn Schloggy und ich jemals eine schlechte Folge gemacht? Das würde ich jetzt aber auch gerne mal wissen von dir. Also das gerne in die Kommentare. Ansonsten nur wirklich fast ausschließlich positives Feedback. Ein paar kamen mit Wolf nicht so zurecht. Das kann ich persönlich verstehen, aber insgeheim mögen wir ihn doch alle. Wie hast du es denn so wahrgenommen, mein Lieber?
Ja, also es ist natürlich nichts schöner, als mit dir allein in einem intimen Raum hier virtuell zu sein. Aber da ich Wolf ja auch sehr gerne mag, jetzt kann ich es ja öffentlich zugeben, fand ich das schon ganz schön, ihn dabei zu haben. Und es hat mir auch Spaß gemacht, dass wir so ein bisschen über Horror allgemein gesprochen haben und über den Film The Haunted World of El Super Bisto von Rob Zombie. Dann eigentlich, den haben wir ja nur so peripher gestreift.
Ja. Trotzdem hat ja es mir gefallen.
Ja, ich fand ihn ja gar nicht so schlecht wie du. Richtig geil war er auch nicht. Aber ich hatte meine Freunde mit dem Film, weil ich Animationsfilme einfach gerne mag und weil er ja zum Glück so harmlos war. Und deswegen, also wegen des Films und natürlich auch wegen Wolf, hat mir die Folge sehr, sehr gut gefallen.
Also ich habe sie jetzt nicht nochmal gehört, aber ich bin ein viel beschäftigter Mann. Und außerdem, ich war live dabei, ne? Von daher. Aber ich glaube,
ja,
dass die schon ganz gut
war. Ich habe die Folge ja geschnitten auch, also zumindest das Video. Das heißt, ich musste öfters uns anhören. Und das war ganz witzig. Dann vor allem der Moment, als du wegen einem Stromausfall plötzlich weg warst und wir dann nicht wussten, kommt er wieder? Was tun wir jetzt? Hilfe! Und als alles plötzlich dem Abgrund zu nahe ging, warst du plötzlich wieder da und hast uns erlöst, lieber Stu.
Ja, so bin ich. Und das mache ich natürlich auch wirklich gerne. Wir werden in dieser Folge, das sage ich euch direkt, nicht so viel, ja, Smalltalk machen wie in der letzten Folge, weil das war ja mehr eine Smalltalk-Folge als alles andere, aber Smalltalk gehört trotzdem dahin. Wenn es jetzt jemanden hier gibt, der sich sagt so, boah, Leute, ich würde ganz gerne wissen, ob sich das lohnt heute, hier schon mal ein ganz, ganz kleiner Vorgeschmack.
Nee, oh Gott, oh, das ist das Ekligste, was ich...
Ach ja, die Einspieler, toll. Ja, ja. Bei der Sichtung wieder aufgenommen und ich kann so viel auch anteasen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Film so eklig finden werde.
Ja, ich kann so viel sagen, ich habe den Film tatsächlich jetzt auch nochmal geguckt, sogar an meinem Geburtstag und der hat auch wirklich nochmal eklige Stellen, aber dazu kommen wir gleich. Ich habe aber, und jetzt kommen wir zu unserer Lieblingskategorie, nämlich was wir jetzt so gesehen haben. Ich habe jetzt auch einen Film gesehen, ich weiß gar nicht, ob in die Kategorie Horror zählt, aber den fand ich auch richtig ekelig, aber auch richtig gut. Und zwar, hast du schon von The Ugly Stepsister gehört?
The Ugly Stepsister, davon habe ich nur gehört, weil du mich nötigen wolltest, ihn anzugucken und ich mir dann tatsächlich den Trailer angesehen habe, den dann in der Mitte abgebrochen habe, als irgendwas, es geht ja irgendwie um Schönheits-OPs in so einem Mittelalter-Setting, weil es um die hässliche Schwester so wie Cinderella geht und als dann ihr Auge bearbeitet werden will, habe ich ausgemacht und dir geschrieben, nein, danke, wir bleiben hier bei unserem Podcast, das reicht mir dann auch. Also die Ugly Stepsister habe ich nicht gesehen und von dem, was du mir erzählt hast und wahrscheinlich gleich auch erzählen wirst, war das auch die richtige Entscheidung, oder?
Also ich fand den wirklich richtig stark und er spielt sich in einem Mittelalter-Setting, er spielt wirklich in einem Märchen-Setting.
Okay.
Und er ist so ein bisschen, also es gibt einen Moment im Film, da wird dieses klassische Thema von Drei Nüsse für Aschenbrödel rezitiert. Also du hörst es wirklich, diese Melodie, diese weltbekannte Melodie. Und das heißt für mich so ein bisschen, dass die Regisseurin, ich weiß gerade ihren Namen nicht, auch wirklich versucht, diesen Film von der Ästhetik genau dort zu verorten. Das schafft sie recht gut. Also er hat wirklich dieses Märchenhafte. Aber ich kann so viel sagen, der Film hat so 3-4 Szenen. Und bei einer, das war so für mich auch so, ich dachte, okay, jetzt hast du mich. Jetzt bin ich wirklich kurz davor, auch mal wegzugucken. Und der war aber trotzdem, er war sehr amüsant. Er hatte eine ganz klare Aussage und er war richtig gut inszeniert. Und ich kann so viel sagen, ich freue mich tatsächlich auf die Besprechung, die wir dann machen. Beim Telestammtisch mit den Kollegen Elias und Melanie, die mit mir zusammen diesen Film geguckt hat. Und wir beide sind zusammen stark geblieben. Also Melanie, wenn du das hörst, wir beide blieben stark. Das ist doch schon mal was wert. Was hast du denn so geguckt zuletzt?
Also mir wurde fast Screamboat aufgedrängt. Das ist ja die,
hab ich gesehen,
jetzt da das Urheberrecht für Mickey Mouses Steamboat abgelaufen ist, beginnt ja jetzt so à la Bambi und Winnie Pooh diese ganze rechte Verramschung und als ich dann gehört habe, dass derjenige Mickey Mouse spielt, der Art den Clown in Terrifier spielt, habe ich auch da einen Rückzieher gemacht.
Ja, den habe ich jetzt auch gesehen und da kommt auch, also wenn ihr das jetzt hier hört, gibt es die Besprechung schon am Telestammtisch. Ich kann so viel sagen, ich fand den nicht gut, aber ganz ehrlich, ich glaube, den hättest du ausgehalten. Der ist zwar sehr blutig, aber der ist auch auf so eine Art übertrieben und vor allem dumm. Ich glaube, das hättest du mittlerweile nach 17 Folgen SMS, hättest du das locker wegschicken können.
Oh, da baust du mir eine super Brücke. Mhm. Nämlich Filme, die dumm sind und ich nehme an, Screamboat weiß, dass er dumm ist, oder?
Ich hoffe was.
Okay. Weil wir beide haben ja Death of a Unicorn gesehen, der jetzt auch mittlerweile schon
haben
länger
wir nicht. Dann. Du hast ihn gesehen. Ja. Ich habe ihn nicht gesehen.
Du hast ihn nicht gesehen. Okay. Ich habe Death of a Unicorn gesehen und den mit Kollegen Johannes dann besprochen. Der hat so einen kleinen Hype gehabt, weil es A24 ist mit Jenna Ortega und mit Paul Rudd. Und es geht halt um böse Einhörner. Und der Film weiß nicht, dass er dumm ist, ist aber super dumm und ist deswegen ein Scheißfilm, der nicht mal als Trash funktioniert. Den habe ich auch noch gesehen. Die Einhörner tauchen erst fast ab der Hälfte des Filmes auf. Dann verhalten sich alle Figuren nur so, wie es das Drehbuch gerade braucht. Relativ dumm also. Die Einhörner haben schöne Szenen, die man, glaube ich, fast alle im Trailer schon sieht und verhalten sich auch so, wie das Drehbuch es braucht. Nämlich sind eigentlich nicht unheimlich und total böse und schnell, aber wenn gerade Vater und Tochter ein versöhnendes Gespräch führen müssen hinter einer Holztür, dann können sie diese Tür nicht eintreten. Also leider, Death of a Unicorn war kein guter Film. Wenn er sich für dumm gehalten hätte, wie Screamboat hoffentlich tut, wäre es vielleicht besser gewesen, tut er aber nicht.
Ich habe tatsächlich auf YouTube jetzt so eine Zusammenfassung dieses Films gesehen, so eine Art Killcount und muss sagen, die Einhörner sahen echt scheiße animiert aus.
Ja.
Und irgendwie, also kennst du Gravity Falls, diese Animationsserie? Mhm. Da gibt es auch diese eine Folge mit Einhörnern. Und da habe ich mir irgendwie behalten, dass Einhörner das Horn eigentlich nur dafür da ist, dass sie Dubstep-Musik empfangen können. Und seitdem habe ich immer Dubstep-Musik im Kopf, wenn ich an Einhörner denke. Und ja, Death of a Unicorn, ich werde mir den wahrscheinlich genauso wie Y2K, den ich auch scheiße fand, ist und auch von A24 war.
Ist ähnlicher.
Irgendwie mal angucken, aber ich muss sagen, es interessiert mich jetzt auch nicht so doll. Ich hatte jetzt am letzten Wochenende eine wunderschöne Anekdote zu erzählen zum Thema Horrorfilm und Kinder.
Toll.
Ja, ich weiß, da blüht dein Herz auf. Ich war bei guten alten Schulfreunden, also Leuten, die ich jetzt wirklich mittlerweile schon über 30 Jahre kenne, das sagt, wie alt ich bin. Und wir treffen uns halt hin und wieder mal. Früher sind wir immer ins Kino gefahren, mittlerweile ist es halt mehr so, dass wir uns halt eben bei ihn dann treffen und dann war heute Grillabend angesagt und ich sollte einen Film mitbringen und die letzten paar Male habe ich so eine Komödie mitgebracht und jetzt dachte ich mir, was soll's denn? Denn ich war das erste Mal in meinem Leben auf einer Filmbörse und habe mir dort unter anderem die Blu-ray von Braindead geholt. Und ja, liebe Leute, rast nicht aus. Ich weiß, das ist ein Bootleg, aber der fehlte mir noch. Und Braindead ist halt einfach ein Partyfilm, kann man immer dabei haben. Und ja, was soll ich sagen? Den habe ich mitgebracht und meinte auch, Leute, das ist ein toller Film, aber wir müssen halt gucken, die Kinder müssen im Bett sein. Und sie haben zwei Kinder, die große ist 7, der kleine ist 5.
Ach, und die können so mitgucken.
Ja, ach, was, na, bitte, da dachte ich halt eben auch, aber dann meinte die Mutter, dass wenn ich, dass ich ja dann die Therapiekosten zahlen könnte, dann dachte ich mir so, ah, nee, das muss ich dann auch nicht haben. Jedenfalls, es war dann schon spät, so halb 11 oder so, und wir fingen diesen Film an, und er kam auch sehr, sehr gut an. Wer Braindead kennt, weiß, das ist eine Partygranate. Und dann war es aber so plötzlich, oh, oh, da kommt jemand. Und plötzlich sprangen 4 Erwachsene auf. Ich versuchte, also wir haben den Film über die Spielkonsole geguckt, und vielleicht kennst du das, dass diese Controller sich nach einer gewissen Zeit automatisch ausschalten. Ja. Und ich kannte diesen Xbox-Controller, ich wusste nicht, wie geht das? Weil ich ein Playstation-Kind. Und ich so, verdammt, ich hämmerte auf den A-Knopf so, mach doch Pause. Und ich muss dazu sagen, das war genau in, wenn ihr den Film kennt, der wird wissen, wenn ich die Stichworte Party und Rasenmäher erwähne, was das gerade für eine Szene war. Also es ging ja gerade gut ab. Und wenn ich auf den Controller haute, jetzt mach endlich auf Pause, Standbild, mach es aus, rannte die Mutter dem Kind entgegen. Nein, warte. Das Kind wirklich, ja. Und 2 andere Erwachsene sprangen vor den Fernseher und stellten sich so breitbeinig vor das Bild. So, nein.
Ja, da ist Größe dann schädlich eher, wenn das ein 100.000 Zoll Fernseher war und nicht mal 2 Erwachsene ihn bedecken können.
Ja, also ich bin ganz schlecht, was Zollangaben angeht. Aber es war ein großer Fernseher, aber ich kann so viel sagen, diese 2 Erwachsenen haben es geschafft, das Bild zu verdecken. Gut, der Sound ist eine andere Sache. Aber ich muss sagen, dass die Mutter den Sohn dann doch relativ früh erreicht hat, noch im Flur. Also er hat vermutlich nichts mitbekommen. Und aktueller Stand ist, er hat das gut überstanden. Aber es war eine sehr schöne Episode.
Ja, witzig. Okay, das kann ich mir gut vorstellen, weil meine Kinder wären gleich alt. Und wenn wir hier einen Horrorfilm gucken, während die auch irgendwo schlafen, dann mache ich auch alle Türen zu und versuche so Geräuschfallen zu etablieren, dass man auch ja hört, wenn jemand die Tür öffnen würde. Und der Sound ist dann so auf 1% und dann mit Untertiteln. Ja, es ist nicht ideal.
Aber was ist denn das Schlimmste, was deine Kinder bislang so geguckt haben? Also was sie mitbekommen haben, was glaubst du denn?
Das weiß ich nämlich tatsächlich. Sie haben bei meinem Ex, ich bin also unschuldig, haben sie wahrscheinlich von der Serie The Penguin Geräusche gehört. Und das waren so Geräusche, die da wurde anscheinend jemand umgebracht. Mhm. Und mein Großer hat dann erzählt, dass er danach so ein bisschen Albträume bekommen hat, weil er dann gedacht, er wusste ja nicht, dass das ein Film ist. Und er dachte, das passiert gerade mit seinem Vater, was er da gerade an Geräuschen aus der Serie hört. Wir wissen nicht, ob er auch was gesehen hat oder nur gehört hat, aber das ist jetzt das erste große Filmtrauma oder Serientrauma von der DC-Serie Penguin.
Okay. Ja. Aber ich meine, ich habe als Kind mal auch einen Freddy Krüger irgendwie mitbekommen. Das hat mich auch echt traumatisiert über Wochen hinweg. Und von daher, seien wir noch mal ehrlich, es gehört doch irgendwie zur Kindheit dazu.
Ach, ja, aber, ach, keine Ahnung. Ich habe es ja nicht richtig mitbekommen und wir haben drüber geredet. Ich bin ja ganz ein Fan von Kommunikation. Und wenn man das dann alles anspricht und nicht vertuscht und aufarbeitet und sagt, ja, wie ging's dir damit und so, dann hoffe ich, dass das vielleicht ein kleines bisschen minimiert wird und immerhin so aufgefangen wird, als dass er gar nicht drüber redet. Ja.
Ja, der Papa arbeitet bei der Mafia und tötet Menschen. Jetzt weißt du es.
Ja, halt. Jetzt. Es ist auch gar nicht dein echter Papa, der da sitzt. Der wurde nämlich schon umgebracht. Das war einfach so richtig
Geist.
Gehört. Okay. Welcher Papa, mein Kind, der lebt doch gar nicht mehr.
Du bist eine gute Mutter.
Upsi. Ja. Was habe ich noch gesehen? Ich habe noch gute Filme gesehen. Mhm. Und zwar habe ich Triangle gesehen. Mhm. Von dem wusste ich gar nichts. Ich wusste nicht, dass es diesen Film gibt.
Kennst du denn auch den super tollen deutschen Untertitel? Den der Film
Nein.
hat. Der heißt im Deutschen nämlich offiziell Triangle, der Tod kommt in Wellen.
Der Tod kommt in Wellen. Oh, doch, das habe ich dann gelesen.
Ja?
Der Tod kommt in Wellen. Das ist ja, ich bin sprachlos, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall, den Film fand ich sehr interessant, weil während der Sichtung dachte ich, das ist aber kein guter Film, weil er auch so komisch inszeniert war teilweise und die Figuren verhalten sich so komisch. Aber wenn du ihn dann guckst und dann mitkriegst, ach ja, das ist so ein Film, den man auch mehrmals gucken sollte, dann ergibt alles mehr Sinn, wie sich die Figuren verhalten, dann mochte ich das doch ganz gerne. Auch so, du kannst ja mitdenken und dann fühlt man sich immer klug, so ein bisschen Richtung Dark, also die Serie, und das hat mir dann schon ganz gut gefallen. Gesehen habe ich auch noch Hard Eyes, Das ist eine Horrorkomödie oder beziehungsweise eine Horror-Liebeskomödie von dem, der auch hier Freaky, also diese Körpertausch-Horrorkomödie und Happy Death Day gemacht hat. Name vergessen, du weißt
ja,
es Moment. Bestimmt.
Ja, das ist der Christopher Lenton, der hat aber bei Hard Eyes, glaube ich, nur produziert. Die Regie hat dieser Josh Ruben gemacht.
Stimmt, ich depp. Der Josh Ruben hat das gemacht, den ich nämlich kenne aus einer Impro-Show, die heißt Make Some Noise. Und ich dachte, den Namen kenne ich doch. Und als er dann im Abspann lief und er selber taucht auch kurz im Film auf. Und ich dachte, hab kurz hier zu meinem Mitgucker gesagt, ey, den kenne ich aus so einer Impro-Show, dieser Typ, lustig. Und dann am Ende stand dann sein Name dann am Abspann. Das fand ich ganz witzig, dass der jetzt Filme macht. Und ich mochte ja Happy Death Day, Freaky habe ich noch nicht gesehen. Und Hard Eyes, sowas mag ich auch. Also das ist ja leichte Horrorkost gemischt mit Rom-Com, kann man nicht ernst nehmen. Aber da glaube ich, im Gegensatz zu Death of a Unicorn, dass dieser Film eigentlich weiß, was er ist. Und mit sowas albernem, seichten komme ich dann ganz gut klar. Also das mochte ich. Da geht's halt um einen Killer, der am Valentinstag Leute umbringt. Und es wird eben mit so einer Liebesgeschichte dann vermischt, der Film.
Ist es mehr Horror oder mehr Romanze?
Es will beides sein. Kritiker würden sagen, er kriegt nichts davon hin. Der ist eine romantische Komödie. Ich mochte die zwei Figuren auch, die Chemie zwischen den beiden. Und er hat auch Kills, wo ich weggucken musste. Zum Beispiel mit einer Frau in einer Weinpresse. Ja, sowas.
Romantisch.
Ja, aber richtig brutal ist der jetzt auch nicht. Und vorhersehbar, keine Ahnung. Also es ist kein guter Film, aber es ist, wenn man weiß, was einen da erwartet, kann man damit Spaß haben. Ein guter Film ist auch, hast du bestimmt schon gesehen, ja, Blood and Sinners oder Sinners, wie er im Original heißt.
Für mich der bislang beste Studiofilm, also beste Film eines großen Studios des Jahres. Ich fand den unglaublich gut.
Ja, da hört ihr es, Leute, und der passt auch ins Genre Horror, aber mehr wollen wir vielleicht nicht dazu sagen. Also wenn ihr den Trailer schon gesehen habt, wisst ihr eh alles, aber wenn ihr den Trailer nicht gesehen habt, ist es vielleicht ganz nice, sich hier überraschen zu lassen. Nur so vieles spielt, ist ein Period Piece, spielt halt in den 20er Jahren,
Anfang der 30er
Jahren der USA. Also es geht ein bisschen um die Rassentrennung und um ganz viel um Musik der Schwarzen, aber auch Musik von irischen anderen Wesen und dann ist auf jeden Fall sehr cool dargestellt, die Genre-Mischung und vor allem eben auch, was die da mit der Musik machen, hat mir sehr gut gefallen. Deswegen muss man den im Kino gucken, finde ich.
Definitiv, also ich habe jetzt auch beim Telestammtisch schon eine Besprechung dazu gemacht mit den Kolleginnen Melanie und Sam und die ist sehr ausgeartet, ich glaube, die ist fast 80 Minuten lang, aber wir fanden halt alle wirklich richtig stark und muss auch sagen, da waren seit langer Zeit auch mal wieder Szenen drin, die ich auch wirklich gruselig fand. Also wirklich so schaurig.
Wirklich?
Ja.
Ja, ich nicht.
Ja. Du bist ja auch abgehärtet.
Also ich finde den Film auch nicht perfekt. Mich stört auch einiges, vor allem im hinteren Viertel, da wo ich wirklich dachte, oh, nee, gefällt mir nicht. Aber er hat auf jeden Fall viel Spaß im Kino gemacht und hat Dinge ausprobiert, die ich schon lange nicht mehr so gesehen hatte. Und man hat einfach Herzblut gespürt. Und das fand ich schön, auch wenn man jetzt, auch wenn ich da in eure Besprechung wahrscheinlich der Wermutstropfen gewesen wäre.
Ja, glaube ich auch. Ja, aber so wild. Weißt du, was mich stört? Und das wollte ich eigentlich jetzt schon beim letzten Mal ansprechen. Aber letztes Mal hatten wir so viel vor und das hätte einfach den Podcast gesprengt. Aber es gibt etwas, was wir beide bereden müssen. Und das machen wir jetzt. Und dann kommen wir auch wirklich zum Hauptakt. Meine liebe Schlogger, du weißt es vielleicht nicht, aber du hast mir das Herz gebrochen.
Ich hab's du das Herz gebrochen? Was ist denn da passiert?
Ja, folgendes.
Weil ich diesen Podcast mit dir mache.
Nein. So hast du mein Herz erobert. Nein. Du hast mir vor kurzem mal gesagt, so fast nebenbei, weil ich dich ja immer Schloggy nenne, und dachte immer so, hey, das ist so unser Spitzname. Und dann sagtest du so, ach Quatsch, nein, mich nennen ganz viele Leute Schloggy. Und dann dachte ich so, okay, dann ist das eben so. Aber ich muss sagen, das tat mir wirklich weh. Aber ich dachte mir auch, ich bin ja hier nicht jemand, der einfach jetzt in die Ecke setzt, da rumheult. Nein, ich bin ja ein Macher. Und deswegen machen wir jetzt was anderes.
Du suchst einen neuen Namen.
Also, folgendes. Ich habe mir Ich habe mir die letzten Tage einfach ein bisschen Zeit genommen.
Oh Gott, er hat einen Notizblock mehrere Seiten vollgekritzelt, für die, die das gerade nicht sehen können.
Ja. Mhm. Also, meine liebe Schlogger, ich möchte ja, dass es auch eine Gemeinschaftsentscheidung ist. Ich will ja nicht, dass ich hier sage, du heißt jetzt ab heute Hermann, das ist ja gemein, ne? Das ist ja auch dein Name oder dein Spitzname. Und wenn wir mal zusammen schauen. Also, ich habe mir echt Gedanken gemacht. Ich dachte am Anfang sowas, zum Beispiel S to the C to the H to the L to the O to the G to the G to the E to the A. Hat Groove, ist aber zu lang. Dann hatte ich gedacht, Joschlo oder pass auf, Johanna.
Oh, das kenne ich noch nicht. Ja. Johanna. Alle Johannas auf der Welt haben jetzt einen Mehrwert erhalten in ihrem Leben.
Johanna. Ja, kannst du mal sehen. Jobaschlo.
Das kenne ich leider schon.
Ja, okay. Loggi. Um deinen humoristischen Part einmal herauszuheben, Johaha. Oder aber, wenn du dir einen Bart unten wachsen lässt und grau wirst, Jodalf.
Hm?
So, oder du hast ja auch so leicht kommunistische Tendenzen. Kennst du Che Guevara? Du bist ein Schloggerwara.
Ja, doch, ja.
Bisschen mehr Star Wars-mäßig wäre Jobba the Hutt. Warum auch immer steht hier Daphne? Frag mich nicht warum. Ja, aber anscheinend dachte ich, Daphne wäre ein super Spitzname für den.
Daphne.
Schlöggi hätten wir noch, also mit Ö. Mhm. Schlockzilla. Mhm. Schloggo, wie gerade eben schon genannt. Joha. Dann, weil du ja auch Illustratorin und Comic-Künstlerin bist, einfach ein bisschen abwertend Stiftschubse. Ist so. Hm? Den finde ich ganz süß. Schnockler.
Schnockler, okay. Ja.
Dann natürlich was Französisches, ne, nämlich La Schlock. Dann hätte ich noch Schloggerella. Mhm. Weiter geht's. So kurz den.
Dieser Podcast wird 2 Stunden lang.
Ja, Schlojo.
Mein Hobby, mit Jojo kommt da mal
genau,
rein.
Genau. Der neue Jurassic Park Film kommt bald, deswegen Johanna Schlockus Rex. Mhm. Auch wieder Schlogarity.
Schlogarity?
Ja, Schloffi.
Schloff.
Schlogino. Mhm. Und jetzt wird's ein bisschen Hot Schlock. Hm? Schlo-Reider, Joschki, einfach nur Schleu, Joschka, Schlogorette, Schlognado, Schlogadonna. Oh, das mag ich gerne. Das ist so Google-mäßig. Schlockle.
Schlockle?
Das muss ich mal stockeln. Ja? Top-Schlock, It's Schlock-Time, The Real Schlock-Shady, Lady von Schlock, Johabar, Schloggi-Wobby mag ich auch sehr.
Ja, ist aber auch recht lang.
Ja, Baubau. Mhm. Schlogo. Jetzt kommt was ganz Süßes. Schlöckchen.
Dann nehme ich doch ein Schlöckchen darauf.
Genau,
direkt.
Genau.
Prost.
Prost. Joschmo. Schloggi, aber mit Y. Und Erweiterung dann Schloggi Malone. Mhm. Schlockdog Millionär. Locker Schlocker. Johatschi.
Gesundheit.
Den mag ich sehr gerne, auch wenn er lang ist. Johanna Banana.
Mhm.
Schlöcker Löcker. Bisschen was Schwedisches. Du Schlockmava. Johorror. Das ist gut. Johorror.
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 Kommt aber nicht ganz so gut von den Lippen.
Ja, stimmt. Schlock of the Dead ist auch zu lang. Das ist auch ein bisschen was so The Johanning. So ein bisschen wie The Conjuring, nur mit The Johanning. Schlogula. Schlorgana oder aber Schlorgana Freeman.
Wenn ich dich jetzt frage, ob du auch ChatGPT gefragt hast, würdest du mir ehrlich antworten?
Ja.
Okay, hast du?
Nein.
Okay, okay.
Sehr gut. Ich habe tatsächlich,
wir sind hier AI-frei, KI-frei.
Ja, ich muss auch sagen, der wunderbare Jingle, den uns unser Kollege Max eingesprochen hat, er möchte darauf hinweisen, dass es hundertprozentig er und keine KI. Das hat er selbst gemacht.
Ich muss auch jetzt schon sagen, ich bin ja spontan ein Fan von Schloggo, einfach weil es die leichteste Variante wäre. Aber ich glaube, Max nennt mich auch manchmal Schloggo in unserer Besprechung. Das heißt, das würde dann ja auch schon rausfallen.
Ich muss auch sagen, ich habe nur noch 3, dann sind wir auch durch. Nämlich Nosferaschlock, Schloggersteins Monster und Buhanna Buhman.
Bisschen negativ, aber passt zum Horror-Setting.
Also Buh nicht von wegen Buh, sondern so Buh, erschrecken.
Ja, genau. Ne? Okay.
Also ich bleibe trotzdem, glaube ich, erstmal bei Schloggi, aber das ist noch nicht vom Tisch. Wenn ihr Narben habt, Narben habe ich jetzt gesagt, ne?
Wenn ihr Narben habt, bitte zum Therapeuten.
Geht zum Therapeuten, wenn ihr aber Spitznamen für Schloggi habt und ich möchte jetzt hier keinen Schwachsinn lesen, also schon Schwachsinn lesen, aber keinen verletzenden Schwachsinn, sondern liebenswürdigen Schwachsinn, dann bitte in die Kommentare, denn diese Queste ist noch nicht vorbei und vielleicht, wenn es gut ankommt, heißt es dann auch beim nächsten Mal
Stu sucht einen neuen Namen für die Liebe Johanna Bauer-Jogger
Super. Danke, Max. Danke, Stu.
Möchte noch anmerken, wenn ihr diesen tollen Mann mal hören wollt, dann könnt ihr das tun beim Quiz-Podcast Bisschen Hand und Fuß. Jeden Sonntag eine neue Folge. Da macht der Quiz mit seinen Kollegen Pisi und Phil. Ist sehr hörenswert.
Ja, und vor allem sind das auch, das sind sehr schöne Stimmen. Max' Stimme habt ihr schon gehört oder kennt ihr vielleicht aus unserem Interpretationspodcast Cinepause und Kritik. Ich weiß ja gerade die Namen nicht auswendig von den anderen zwei, aber mindestens einer davon ist auch Synchronsprecher und das sind ist dann quasi Wolle in euren Ohren, dieser Podcast. Ja, Bisschen Hand und Fuß.
Es sind sogar zwei, die beiden sind Synchronsprecher und der eine, der Pisi, ist sogar verantwortlich für unser Intro und Outro.
Ja, genau. Ja. Danke nochmal dafür und sorry, dass ich den Namen gerade nicht parat hatte.
Es ist nicht so wild. Du musst das ja noch über nachdenken, wie du in Zukunft heißen möchtest.
Ja, also Schloggo, Schlöggi, wir wollen es ja möglichst einfach halten, oder dann doch Schloggorette. Das ist bei mir jetzt auch hängen geblieben.
Okay. Gut, dann würde ich sagen, 25 Minuten sind rum. Wir können mal langsam zum Haupteck kommen, würde ich sagen. Und das ist der Blob, beziehungsweise der Blob aus dem Jahre 1988. Das Thema war ja Filme, die vermutlich demnächst ein Remake bekommen. Wir hatten zur Auswahl Arachnophobia, wir hatten zur Auswahl Haus der Vergessenen und wir hatten halt eben der Blob und der Blob wurde es. Ich kann so viel sagen, kurz nach der Aufnahme wurde bekannt, dass das Remake von Arachnophobia wohl aktuell auf Eis gelegt wurde. Das sollte eigentlich dieser Christopher Landon machen. Aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal dahin. Aber egal, es wurde ja eh der Blob. Und mein lieber Schlogger, was wusstest du im Vorfeld von der Blob?
Muss ich noch vorher erwähnen, dass ich die Umfrage auf Social Media wirklich überhaupt nur ganz, höchstens ganz leicht dezent beeinflusst habe, indem ich geschrieben habe, bitte stimmt für der Blob, denn das ist der Film, den ich gucken will. Und das versucht noch habe, mich rauszuwieseln mit, ja, das ist jetzt ein soziales Experiment, ob ihr jetzt absichtlich nicht auf der Blob klickt, tippt, was auch immer. Also ich habe das ganz leicht nur beeinflusst, weil ich jetzt wirklich von den, also ich hätte alle drei Filme gern geguckt, von der, das Haus mit den vergessenen Leichen, nein, wie heißt es, Haus der Vergessenen, da weiß ich gar nichts drüber, das heißt, es fände ich spannend, Arachnophobia habe ich dann im Nachhinein gemerkt, dass ich den doch nicht, also dass ich den mit Wreck Attack verwechsle, also es ist wahrscheinlich ähnlich wie bei Scary Movie und Scream, ich kenne doch nur Wreck Attack. Aber The Blob ist halt was, über das ich immer gestolpert bin vom Namen her und den wollte ich daher unbedingt nachholen. Du hast mich gefragt, was kannte ich, was wusste ich vorher von dem Film, ne? Also aus irgendeinem Grund wusste ich, dass der Blob pink ist. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, warum. Weil ich wirklich, ich habe noch nie ein Poster gesehen, ich wusste nichts, habe noch nie einen Trailer gesehen, ich habe noch nie mit jemandem über diesen Film geredet, ich wusste nur, dass es ein Ding ist, ich wusste aber aus irgendeinem Grund, dass der Blob pink ist und ich musste immer, ich habe früher das lustige Taschenbuch gelesen, es gab so eine Ära in meinem Leben, da hatte ich glaube 2 Jahre lang, da hatte ich auch wirklich alle Ausgaben, weil ich ein Abo hatte und zu dieser Zeit, und jetzt, wenn jemand draußen weiß, in welchem lustigen Taschenbuch diese Geschichte ist, ich habe nämlich versucht, das rauszufinden und bin kläglich gescheitert. Also dieser Zeit, so ungefähr zwischen 2000 und 2010, kam das raus. Da gibt es eine Geschichte, in der ein rosa Alien in Entenhausen landet und dann anfängt, alles zu fressen. Und das Coole ist, dass dieser Alien auch die Geschichte frisst. Also es wird dann Meta. Also er fängt dann an, die Panel aufzufressen. Hm? Und irgendwie habe ich bei der Blob immer an dieses Alien denken müssen. Und das lustige Taschenbücher, ihr kennt die ja wahrscheinlich, wer es nicht kennt, die verarbeiten oft so literarische und filmische Klassiker. Also zum Beispiel Vom Winde verweht habe ich noch nie gesehen, weiß aber das Ende, weil ich eben die lustige Taschenbuchversion davon gelesen habe. Und ich weiß, dass ich es total geil fand, dass Donald sich mal nicht von Daisy unterbuttern lässt. Also was ja auch das Ende von Vom Winde verweht ist. Und jetzt der Schlenker zurück. Ich vermutete daher vor der Sichtung von The Blob, dass es um ein rosa Alien geht, was alles frisst. Einfach nur von diesem lustigen Taschenbuch aus. Mehr wusste ich aber nicht.
Okay. Kurze Frage. Ist es, weil du wusstest, der Blob ist pink. Ist das der Grund, warum du deinen Fingernägel jetzt auch pink lackiert hast?
Damit das passt.
Ja.
Das sind auch Blob-Fingernägel, die langsam meine Finger auffressen.
Ich kann so viel noch sagen, und damit wir das historisch schon mal abgehandelt haben, der Original-Blob ist von 1958. Den könnt ihr, wenn ihr ein bisschen sucht, aktuell im Original auch auf YouTube gucken. Ich habe da mal reingeschaut, aber ich sag ehrlich, das ist jetzt kein besonders unterhaltsamer Film, zumindest in den ersten 30 Minuten zu urteilen. Es ist halt eine andere Zeit. Es gab da noch ein Sequel aus dem Jahre 1972 und dann hat eben dieses Remake aus den Ende der 80er, 1988. Und ich weiß noch, dass ich den Film damals, ist er mir aufgefallen, weil ich weiß nicht mehr wo, aber ich habe irgendwo mal einen Ausschnitt gesehen. Und zwar einen Ausschnitt, den fand ich echt widerlich und auch echt grausam. Ich sag nur so viel, das war einer der Gründe, warum ich immer noch kein großer Fan vom Spülen bin. Wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, toll. Und mein lieber Stu, ja? Du hast mir den Link zum Original auf YouTube geschickt und ich habe mir den tatsächlich angeguckt gestern.
Fleißig.
Ja, ich mache ja meine Hausaufgaben dann ja auch. Wenn ich darf, ich hätte ja gedacht, ich darf nichts recherchieren und nichts wissen, aber da du mir als der Spielemeister hier den Link selbst geschickt hast, dachte ich, dann darf ich mir das angucken.
Okay, neuer Name noch dazu, Streber und Schlogger Strobber.
Ja, also ich habe den gesehen und es ist tatsächlich der erste Film mit Steve McQueen, den ich jetzt jemals gesehen habe. Wow. Ist vielleicht auch ein bisschen traurig. Der spielt ja da die Hauptrolle. Man erkennt auch Ähnlichkeiten, also es ist eindeutig ein Remake, mal abgesehen davon, dass ein böses Schleimmonster auf der Erde landet. Aber die Szenen sind auch ähnlich, also mit diesem Alten im Wald. Wir haben den ja beim Arzt, wir haben... Was haben wir noch? Es gab auf jeden Fall noch mehr Ähnlichkeiten. Aber wie du gesagt hast, der Film ist leider, ich fand den furchtbar öde, weil unendlich viel gesprochen wird in dem Film. Es geht, wie gesagt, das ist von 58, da geht es ganz viel um das Thema die bösen Jugendlichen gegen die Polizei und dass die erstmal beweisen müssen, dass da wirklich irgendwas passiert ist. Und wenn du alle Szenen mit diesem Schleimmonster zusammenschneidest, ich wette, da kommst du nicht mal auf eine Minute. Also das sieht man wirklich ganz, ganz selten nur. Es wird wahnsinnig viel gesprochen. Diese Jugendlichen untereinander, Steve McQueen, der unsicher ist, wie er sich jetzt verhalten soll. Und da, ich habe es ja schon öfter gehört, dass der Blob ein Beispiel für ein gutes Remake ist. Und das würde ich, glaube ich, auch so unterschreiben, weil ich das Original von 58 jetzt wirklich, ich fand es echt anstrengend, sich dahin ziehend.
Ja, also das kann ich nur so unterschreiben. Ich habe ihn, wie gesagt, nicht komplett gesehen, aber man darf ja nicht vergessen, es war eine andere Zeit. Ich nehme aber mal stark an, dass der Blob von 88, aber noch in 20 Jahren einen größeren Unterhaltungswert bietet als der von 58. Ich glaube, es liegt auch daran, dass 88 die Spezialeffektmöglichkeiten dann schon ein bisschen besser waren als 58. Das ist ein gutes Beispiel, ist ja auch das Ding aus einer anderen Welt. Das haben wir in der ersten SMS-Folge schon mal besprochen. Und ich würde sagen, dass der Blob ähnlich gelagert ist. Also das Ding aus einer anderen Welt ist spannender, finde ich. Das ist auch intensiver. Ich finde, für mich ist der Blob aus dem Jahre 88, das ist so ein Spaßfilm, ein Fun-Splatter-Film, finde ich. Der nimmt sich selbst nicht zu ernst. Der baut auch sehr auf diese 50er, 60er Jahre Ästhetik. Es gibt zum Beispiel so eine ganz klassische Szene mit dem Liebespaar im Auto, das überfallen wird. Das ist ganz, ganz klassisch. Aber gut, ich war sehr gespannt darauf, was du diesem Film sagst.
Oh Mann.
Denn ich wusste halt, was da alles vorkommt. Und ich weiß ja auch mittlerweile nach 16 oder 17 Folgen Schocker mit Schlogger, wie du so teilweise reagierst. Ja. Ich sag mal so, ich würde gerne mal einen ersten Einspieler mal raushauen, einfach nur, um den Zuhörern zu klarzustellen, durch welche Hölle du da gegangen bist, 95 Minuten lang.
Da guck ich nicht hin. Guck hin. Nee, oh Gott, oh, das ist das Ekelste, was ich...
Oh, ich lieb's. Das war wirklich meine beste Szene, geguckt.
Genau, oh den Gott, mit dem oh Gesicht. Gott, du bist so scheiße.
Liebe Grüße an Wolf und bevor du etwas sagst, ich muss diese eine Stelle, ich liebe diese eine Stelle, es tut mir leid, ich habe sie mir extra nochmal rausgeholt. Nein, das ist falsch.
Das ist der falsche Einspiel.
Nein, das ist, sorry, das ist... Perfekt, oder?
Nee, oh Gott, oh, das ist so
gut. Als ob du jeden Moment loskotzen würdest. Komm, einmal noch.
Nee, oh Gott, oh, das ist das Ekelste, was
ich... Es tut mir wirklich leid, aber wenn du wüsstest, ob ich mir das angehört habe.
Ja, das freut mich. Es freut mich. Ich merke es wieder mal. In der letzten Folge konntet ihr live dabei sein. Heute nur indirekt, dass ich hier mit zwei Männern umgeben bin, die es einfach geil finden, wenn ich irgendwas scheiße finde. Und lieber Stu, du wusstest ja nicht, ich habe dir ja die Einspieler geschickt, du wusstest ja nicht, bei welcher Szene das dann war. Hast du denn mittlerweile dir zusammenreimen können, bei welcher Szene ich denn so reagiert habe und behauptet habe, das ist das Ekligste, was ich je gesehen habe?
Es ist echt schwierig. Entweder ist es der Tod des guten Pauls. Dann dachte ich, vielleicht ist es das in der Kanalisation nach dem Kino. Aber ich glaube, es ist nicht das mit dem Abfluss. Ich glaube, das ist ein anderer Einspieler, meine ich. Deswegen, so richtig rausgefunden habe ich es nicht. Aber ich sag mal so, es gibt mehrere Momente im Film, wo ich sage, oder passt.
Ja, das stimmt. Also wir können ja mal kurz anfangen, um was es im Blob überhaupt geht. Ne? Ich habe es ja schon angedeutet, da ist ein rosa Alien, was auf die Erde plopst und wird dann da von Teenagern gefunden. Geht es dann um den Endkampf Alien gegen Blob gegen Teenager. Zuerst findet dieses Alien was macht der eigentlich? Der wohnt da im Wald und der wird so ein bisschen rumstochern in dem Asteroid, in dem der Blob gelandet ist. Und dann wird sich der Blob direkt mal näher mit dessen Hand auseinandersetzen. Woraufhin er von den zwei Jugendlichen gefunden wird. Ein Liebespaar, was im Wald war. Ich weiß schon gar nicht mehr, warum.
Nee, die fahren ihn an. Die fahren ihn irgendwie an.
Die fahren ihn an, genau. Nicht, dass ich die zwei Filme jetzt vermische, ja. Original und Remake. Und bringen ihn dann zum Arzt. Und beim Arzt wird dann schon festgestellt, dieses Schleimviech hat dann plötzlich nicht nur die Hand gegessen, sondern auch mehr von diesem alten Mann. Und dann passiert eine Szene, die du gerade schon angesprochen hattest, die mit dem guten Paul. Das ist nämlich der Freund von unserer Protagonistin.
Genau, die heißt Mac.
Von Mac, genau. Gespielt von, wie heißt sie?
Shawnee Smith. Die kennen Leute vor allem als Amanda aus den Saw-Filmen.
Ja, da kannte ich sie auch, ja, genau, aus den Saw-Filmen, Shawnee Smith. Sie spielt die Hauptfigur, sie hat eben diesen Freund Paul und dann wird auch direkt im Anfang des Films auch der heiße Außenseiter mit seinem Motorrad eingeführt. Wie heißt er denn nochmal?
Brian.
Und
nur man echt merkt mit schon, der Frise.
Mit einem sehr übertriebenen Fukuhila und man merkt schon so, die Mac, die findet den schon interessant, aber wir haben ja noch Paul. Und dann passiert eben das, was du meintest, dass das der Blob sich direkt Paul annimmt und unser Freund, unser vermeintlicher Protagonist in den ersten 15 Minuten des Films dann stirbt. Und hier kriegst du 10 Gummipunkte, du hast recht, denn es war tatsächlich genau diese Szene, die ich am ekligsten fand, weil, und das meine ich jetzt einzuschätzen, wenn ich frag dich eher, warum denkst du, dass ich diese Szene so schlimm fand?
Ich glaube natürlich, dass der Überraschungseffekt einfach groß war, weil Paul ja schon so eingeführt wird, wie das ist jetzt so unser Held, ne? Vielleicht zusammen mit Mac. Und der Brian würde ich am Anfang eher so als dieser Rabauke, ne? und es ist halt einfach so, diese Szene ist halt so krass, weil sie sieht ihn halt und du siehst halt, wie er so in diesem Blob feststeckt und da schon zersetzt wird. Denn der Blob ist halt quasi, also das haben wir noch gar nicht gesagt, Schlocki hat jetzt gesagt, es ist ein Alien. Das ist jetzt aber nicht so, dass es so ein Alien ist, ein pinkes Alien, sowas wie bei Lilo und Stitch. Das ist einfach so eine unförmige, gallertartige Masse, ohne Gesicht. Und die agiert quasi, also was sie berührt, das zersetzt sie halt und ernährt sich davon und wird dadurch halt immer größer. Und diese Szene, wenn ihr so Paul so Hilfe sucht und so entgegengeht so und sie dann seine Hand noch so zu greifen bekommt, die so aus dieser Masse noch rausguckt und dann zieht sie eben die Hand halt so vom Körper ab, ist halt einfach, also das ist schon echt ekelhaft, aber auch echt gut getrickst.
Ja. Genau, also du siehst eben, also diese schleimige Masse, die schmeißt sich dann wie so eine Decke über Paul drüber, ist aber durchsichtig. Du siehst, wie sein Gesicht anfängt zu zersetzen, wo ich dann auch direkt meinte, nö, da gucke ich jetzt nicht mehr hin. Und der liebe Wolf dann aber, doch, du guckst jetzt dahin. Und ich dann irgendwann dachte, ja, okay, ich bin mal neugierig und habe dann genau in dem Moment hingeguckt, als man so eine Maske sieht, also wie sein Gesicht wirklich ganz lang auseinander zersetzt gezogen wird. Ganz schrecklich, wie dann eben Mac versucht, ihm zu helfen und dann nur noch diese Hand dann im Gesicht hat. Ich muss sagen, mir hat es ein kleines bisschen geholfen, weil ich durch die paar Sekunden, die ich weggeguckt habe, konnte ich quasi von dem menschlichen Gesicht ein bisschen abtrahieren zu dem extremen Gesicht dann. Ich kann jetzt aber auch schon mal anteasern, ich werde das gegen Ende nochmal erzählen. Ich habe diese Szene extra nochmal geguckt, ohne wegzuschauen. Und warum und was das mit meiner Mutter zu tun hat, werde ich dann später erzählen.
Okay.
Ja.
Oh, wenn die das jetzt hört, nicht, dass sie sauer ist, dass ich jetzt neue Namen dir geben will.
Die ist eh schon sauer. Die hat gesagt, ich darf da nicht drüber reden. Aber ich habe gesagt, doch, rede ich drüber, Mutter. Muss jetzt klarkommen.
Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Gut.
Die hört uns ja auch. Liebe Grüße, Mama.
Liebe Grüße, Frau Baumann.
Richtig.
Yes. Also ich finde, der Anfang ist schon mal echt stark alleine dadurch, dass halt der Paul stirbt. Weil das hat mich auch beim ersten Mal wirklich überrascht. Denn ich finde, dass der Paul jetzt nicht so eingeführt wird, dass er so wie ein Riesenarschloch wirkt. Also er ist schon nicht der Netteste, aber er ist jetzt kein Idiot, so würde ich es mal sagen.
Nein,
also,
er wirkt wie der klassische Filmheld, ja.
Ja. Allgemein, ich fand es auch ganz toll, wie der Film so ein bisschen anfängt, weil am Anfang wirkt diese Stadt, dieses Dörfchen, diese kleine Stadt ja wie ausgestorben, fast wie eine Geisterstadt. Und dann denkst du dir auch so, okay, was ist hier los? Also ist der Blob schon da gewesen? Und dann kommen alle raus und die sind dann alle beim was ist das, Baseball-Football-Spiel. Ne, das fand ich auch, ist ein schöner Einstieg. Machen wir mal weiter, denn der Blob hat halt Hunger. Und er wird einige Leute verdauen. Und das nächste, was er sich zu Genüge führt, ist ein leckeres Liebespaar. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber in den ganz alten Simpsons-Folgen gab es doch immer so Ausschnitte aus diesem fiktiven Horrorfilm Space Mutanten 4. Und das war immer so, da war ein Pärchen auf einer Klippe, also das Auto parkt an der Klippe und dann wurde da knutscht und dann kam von hinten dieser Space-Mutant und dann sah man halt eben, dass Bart Simpson im Kino saß und seine Freude hatte. Mhm. Und ich glaube, dass die Macher von den Simpsons, die glaube ich 89 gestartet sind, sich vielleicht auch hier so ein bisschen inspiriert haben, denn ich fand diesen ganzen Szenenaufbau, das war schon wirklich sehr klassisch. Du hast dieses Auto mit dem Typen, der mit seiner Flamme da sitzt und seien wir ehrlich, man weiß sofort, was er eigentlich möchte. Und
die Frau ist auch schon schön besoffen, weil er sie gehörig abfüllt. Ja, so macht man das halt.
Ja, Kinder, das macht man nicht so. Also das wird bitte sein. Aber er wird ja, also da muss man sagen, es ist ein bisschen schade, dass sie beide dafür bestraft werden. Ich glaube, wenn nur er bestraft worden wäre und sie Liebe verschont, okay. Aber man muss ja sagen, der Blob, er hat eine ganz eigene Form eines flotten Dreiers. Nennen wir es mal so.
Ja, du hast ja diesen Typen, der diese Frau abfüllt, also sehr fragwürdig moralisch, dann merkt, die ist schon fast am ohnmächtig werden und denkt, boah, ich muss ja noch schnell mehr abfüllen, zu seinem Kofferraum geht. Der Kofferraum offenbart sich. Da hat er so eine kleine Cocktailstation mit so einem Millimixer, wo er ihr noch schnell sich beiden so einen Cocktail zusammenmischt. Er kommt wieder vorne rein, wo sie auf dem Beifahrer sitzt. Sie ist schon eingeschlafen und er denkt dann, ja gut, also jetzt kann sie ja auch nicht mehr Nein sagen quasi und fängt an, ja, liebe Kinder, ihr wisst, wir meinen das nicht ernst, so macht man das nicht, und fängt dann an, sie zu befummeln, weil sie schläft ja und greift dann beherzt in ihren Ausschnitt rein, doof nur, dass Blob die Dame schon von innen leer geschlürft hat. Da habe ich übrigens auch weggeguckt, weil man hier dann auch ein echtes Gesicht sieht, was dann so zerfällt, mag ich nicht. Mhm. Aber ich nehme an, dass er dann so reingesaugt wird in ihre Leiche, oder? So.
Ja, also er wird dann halt ein bisschen wie der Landstreicher zu Beginn, dass der Blob so seine Hand dann so festhält und dann dreht sich so ihr Gesicht und dann geht das, dann siehst du sehr deutlich, dass es eine Puppe ist, aber das Gesicht wird so nach innen gezogen. So, und dann schreit er halt rum und dann siehst du so die Außenaufnahme, dass er mit dem Fuß so das Fenster zertritt und dann ist die Szene eigentlich auch schon vorbei.
Ach, okay, da kann ich ja fast hinkommen. Ah, ich erinnere mich, dass der Blob dann auch so kleine, so tentakelmäßige Schleimdinger wegwirft. So habe ich mir das auch nicht vorgestellt. Also ich dachte, der Blob wäre einfach so ein blobbiger Haufen, aber er hatte ja manchmal auch so Spaghetti-Monster-Anleihen. Also dass er dann so Tentakel hatte, die überall weggehen. Ja. Da war ich irritiert, dachte ich, das ist nicht der Blob, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Ich dachte, der wäre so flabber eher.
Das ist nicht mehr mein Blob.
Das ist nicht mehr mein Blob.
Ja, also es ist eine schöne Szene, die aber vielleicht letztlich auch nur dafür da ist, so um den Bodycount nach oben zu treiben und halt auch für ein bisschen Erotik, denn die werte Frau, die da leider befummelt wird, ist Erika Eleniak und die war wirklich Playmate und hatte dann ein paar Jahre später die ehrenvolle Aufgabe, der Sidekick von Steven Seagal in der Namensstufe 1 zu sein.
Hm. Ja. Ja, okay, good for her, dann hat sich's ja immerhin gelohnt.
Nicht wirklich, glaube ich.
Okay, nein.
Glaub, wenn du mit Steven Seagal zusammenarbeitest, ist das, glaube ich, nie gut für dich. Und naja, aber gut.
Okay.
Steven Seagal macht eine ganz andere Art von Horrorfilm, die werden wir hier niemals besprechen. Das müssen wir hier nicht haben. Natürlich ist die Werte Mac natürlich total verstört von dem, was sie gesehen hat, aber, und das ist natürlich jetzt die große Überraschung, und da merkt man auch wieder, wir sind in einem Horrorfilm, keiner glaubt ihr. Mhm. Wer kennt es nicht, ne? Da wird gerade ebenso dein Kumpel oder dein Loverboy von einem komischen Schleimmonster zersetzt und keiner glaubt ihr. Und sie trifft dann aber in diesem Diner, ist es glaube ich, diesen Brian. Und ich fand das bei der Recherche ganz witzig, dieser Darsteller von Brian, Kevin Dillon, der meinte, der Film war schon ganz cool, aber weißt du, was für ihn das Schlimmste war in dem Film?
Dass er in diesem Diner diesen Toast essen musste.
Nein, seine Figur. denn er musste genau wie Shawnee Smith wohl Extensions tragen. Und er war mit dieser Frisur sehr unzufrieden. Aber der Regisseur Chuck Russell, der ein Jahr zuvor halt Nightmare 3 einen Mega-Hit hingelegt hatte, meinte so, nö, das passt so. Und ganz ehrlich, die Frisur, ich meine, sie sieht halt echt dämlich aus. Aber irgendwie, ich weiß nicht, es macht doch irgendwie Spaß.
Da sprichst du was an. Shawnee Smith, trägt sie Extensions in diesem Film?
Ja.
Okay, weil das hat mich so irritiert, dass es fast, ich konnte mich manchmal nicht richtig konzentrieren, weil ich dachte, das sind doch Extensions, man sieht doch da so eine klare Kante und dann ist bei uns erstmal privat eine Diskussion über Extensions entbrannt, woran man das dann erkennt und Menschen, die lieber lange Haare haben, finden das vielleicht auch schockierend festzustellen, also die bei dem anderen Geschlecht lieber lange Haare haben, finden es vielleicht schockierend, dann zu hören, dass manchmal es nicht das echte Haupthaar ist, was man da sieht. Warum hatte sie denn Extensions? Weißt du das?
Weil der Regisseur, glaube ich, einfach wollte, dass diese Figur so und so aussieht und dann war es vielleicht einfach schneller Extensions einzusetzen, als zu warten, dass die Haare so lang wachsen. Ich weiß es nicht.
Man sieht es halt echt, also du hast halt echt so eine krasse, also ich hoffe für alle, dass die da nicht drauf achten, weil mich das wirklich irritiert hat. Ich habe später gedacht, einmal wird der Blob ihr ja so einen Teil ihrer Haare wegätzen, dass diese Szene vielleicht früher gedreht wurde und sie deswegen kürzere Haare hatte und dann für den Rest des Films Extensions brauchte. Aber ja, ich habe das natürlich nicht recherchiert, weil ich nicht, mich nicht verderben wollte für die Fun Facts.
Ich muss noch eben kurz was eintragen. Schlock Hair.
Okay, aber eindeutig Extension. Dann noch was du auch angesprochen hast. Ich werfe meine Fragen einfach jetzt hier rein. Du hast gesagt, der Blob ist ätzend, also der verdaut seine Opfer. Mhm. Ja, was wolltest du sagen?
Also ich habe gelesen, dass der Regisseur Chuck Russell, der zusammen mit Frank Darabont, dem Regisseur von Green Mile und die Verurteilten, denn wer hätte sonst das Drehbuch zu The Blob schreiben können, die hatten wohl so ein paar Regeln aufgestellt und denen war wohl wichtig, dass der Blob für sie funktioniert wie so ein ungestülpter Magen und alles, was er berührt, kann er halt eben zersetzen. Also fast alles. Ne? Man sieht ja auch gegen Ende, dass er da in einem Glasgefäß sitzt, da kommen wir dann später zu. Und der Film, glaube ich, also es gibt so Szenen, wo irgendwie was runtertropft und das so leicht ätzt, fast schon so ein bisschen wie so diese Säure aus Alien.
Ja.
Aber der Film, dem ist das, glaube ich, irgendwann auch ziemlich egal und der nutzt das immer nur dann, wenn er es braucht. Und wenn man da natürlich auf Logik geht, wird man mehr als einmal einen Moment finden, wo man sich denkt so, hä? Aber bei so einer Art von Film auf Logik gehen, ganz ehrlich, da kannst du auch...
Wer macht denn sowas?
Ja, da kannst du auch mit dem Kalorienzähler zu McDonald's gehen.
Ja, genau, das wollte ich nämlich fragen, weil ich ging da ja natürlich mit Logik ran. Das ist ja manchmal ein bisschen nervig. Und diese Szene, die du meintest, also man sieht am Anfang, als Paul telefoniert, bevor er selbst verdaut wird, dass was runtertropft, dass der Tisch verätzt wird. Genau. Und da dachte ich, okay, der Alien ist wie, also Blob ist wie der Alien, seine Sabba ist eben ätzend. Aber später, wenn er durch die Kanalisation eilt oder sich durch Rohre durchgeht, genau, da dachte ich, müsste er die nicht zerätzen? Und deswegen habe ich im Nachhinein es schade gefunden, dass sie diese Szene mit dem Tisch zeigen, weil ich glaube, das war fast die einzige, wo man sieht, wie seine Sabba irgendwas zersetzt. Aber die Logik, dass er wie ein ungestülpter Magen ist und demnach nur Sachen zersetzen kann, über die er sich stülpen kann, die geht eigentlich für den Großteil des Films und an die habe ich mich dann auch einfach gehalten.
Ja, Logik und Schlogger.
Schlogik.
Schlogik, ja, wir sammeln halt noch.
Schlogisch.
Okay. Ja. Okay, ja. Man kann es ja auch sich so erklären, vielleicht war er da im Moment doch hungrig. Ich meine, er wird ja immer größer und er war ja anscheinend wirklich sehr, sehr hungrig zu Beginn. Und ich sagte ja schon, er wird immer größer, je mehr er frisst. Mhm. Das könnte vielleicht sein, ich weiß es nicht. Oder halt eben, dass das Vieh schon sich da gesehen hat, oh, da ist ja was zu essen, hat dann irgendwie schon auf Futtermodus umgeschaltet. Und wenn er halt durch die Kanalisation geht, dann ist er halt im Wandermodus. Ich weiß es nicht.
Ja, ne, also bis auf den Tisch war das für den Rest, war das für mich okay. Und auch spannend, ich wusste nicht, dass der Blob größer wird, wenn er frisst. Hm. Da war ich auch dann, dachte ich, oh krass, okay, mal gucken, wie groß der dann im Laufe des Films dann noch wird. Finde ja. ich auch spannend.
Kommen wir mal zu dieser Diner-Szene. Und die ist in der Hinsicht ganz interessant. Und zwar gab es beim ersten Trailer oder Teaser, der erschienen ist, gab es da Szenen, die es nicht im fertigen Film zu sehen gibt. Da gibt es einen Moment, wo Mac wohl im Trailer wohl im Diner vor dem Block wegläuft, der dann so Stühle und Tische umwirft. Aber es kommt ja dann doch anders im Film. Nämlich diese, ich finde die echt grausam, diese Szene mit dem Abflussrohr. Wo halt dieser, ich nenne es mal dieser arme Tellerwäscher, da irgendwie in das Abflussrohr guckt und dann kommt dieser Blob in Form so einer gallertartigen Hand und zieht ihn halt wirklich dieses Abflussrohr runter. Und Leute, wir reden jetzt hier nicht von einem großen Abflussrohr, sondern halt eins, was ihr vermutlich auch zu Hause habt in eurer Spüle. Ne?
Nee, also eine Faust passt durch.
Eine Faust passt also, eben ja. durch, aber kein menschlicher Körper, also außer der Blob ist gerade dabei, es zu zersetzen. Ich glaube, ich hoffe, ich erwische jetzt den richtigen Einspieler. Seht uns das nach, das ist noch Neuland für uns. Aber ich klicke mal hier drauf und dann können wir hoffentlich sehen oder hören, wie Schlocker darauf reagiert hat. Wenn es der falsche Einspieler ist, dann ist es so.
Oh nein.
Du musst schon hingucken, sonst kannst du gar nichts Kluges zu diesem Film sagen.
Ich kann so viele kluge Sachen sagen, ohne dass ich da hingucke.
War es der Richtige?
Ich weiß es nicht mehr. Aber bei der Szene habe ich auf jeden Fall auch weggeguckt. Ich glaube, jetzt fällt es mir ein, ich glaube, es war nicht der Richtige. Ich weiß aber nicht mehr, bei welcher Szene ich das gesagt habe. Aber du hast ja schon gesagt, die sind eigentlich austauschbar. Ja, genau, man sieht halt, und ich fand es ja schon ultra eklig, dass dieser Typ überhaupt in diesen Abfluss reinkriegt. Also das Geschirr abwaschen, der Steiner ist eigentlich schon am Abschließen. Unsere nette Diner-Betreiberin hat den zwei Protagonistinnen Mac und Brian noch ein letztes Mal ein Sandwich angeboten, obwohl sie selbst eigentlich zu einem Date mit dem Polizeichef verabredet ist. Und in der Küche wird eben abgespült und irgendwas verstopft den Abfluss. Und unser lieber Tellerwäscher ist gerade allein in der Küche und beschließt dann, mit der Hand in diesen dreckigen Abfluss reinzugreifen. Und das fand ich schon eklig genug. Also war schon Horror genug, auch ohne Blob da drin. Und greift da eben rein und wird dann, Stu hat es schon gesagt, dann wird sein ganzer Körper in dieses Mini-Dings-Loch reingezogen. Mhm. Und das war auch wirklich keine schöne Szene. Auch wenn man eigentlich nicht richtig was sieht, glaube ich. Aber allein diese Vorstellung, dass dein Körper in zersetzt wird und so ein kleines Rohr gezogen wird, ist ja schon schrecklich genug.
Also die ist halt schon wie diese Faust, also diese geilartige Hand, die ihn so wirklich packt und so runterzieht. Mhm. Und du weißt halt, wie groß der Abfluss ist und du weißt halt ungefähr, wie groß ein Menschenkopf ist. Und er wird halt so Stück für Stück runtergezogen und dann gibt es immer so einen Schnitt auf dann das Rohr und das platzt halt so aus allen Nähten und es wird halt immer dicker und dann kannst du halt ungefähr vorstellen, was da passiert. Und es gibt ja im ganzen Film immer wieder so echt richtig fiese Momente, also gegen Ende, wenn die sich so verbarrikadieren, ich greife vorweg, gibt es so einen ganz kurzen Moment, wo jemand so vom Blob so durch eine Tür gegriffen wird und so zusammengeklappt wird, so einfach, so nach draußen gezogen wird. Das ist auch ein ziemlich krasser, ein sehr kurzer Kill, aber der im Diner, der wird schon sehr, kann man sagen, sehr ausgespielt und es ist so, dass der werte Tellerwäscher, ich glaube, der Name war George, rest in peace. Und dann gibt's noch die Angestellte, die Fred.
Rest in Schleim.
Die rennt ja nach draußen und dort geht sie in eine Telefonzelle. Und die Szene ist halt wirklich, ich finde, die ist richtig gut getrickst. Also richtig gut getrickst, weil ich habe da ein bisschen recherchiert. Das ist ja auch hier meine Aufgabe. Mhm. Das ist halt kein CGI, was wir da sehen. Das ist halt wirklich händisch getrickst. Und das fand ich wirklich toll.
Ja, man sieht ja, wie sie in der Telefonzelle ist und wie dann die Telefonzelle von Schleim übergossen wird und wie sie dann ein Gesicht, einen Körper in dieser Masse sieht. Also mir fällt gerade ein, ich habe gelogen. Ich wusste, dass irgendwas mit einer Telefonzelle ist und dass das händisch gemacht ist. Und darauf habe ich dann im Film ein bisschen gewartet, aber mir ist tatsächlich was ist denn da so besonders an der Szene, dass das so toll ist, dass das von Hand gemacht ist?
Allgemein, handgemachte Effekte sind immer geil.
Ja, also auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall. Ich finde halt, dass die, zum einen tut mir die Frau so leid, weil dieses Bedrohungsszenario, du bist in dieser Telefonzelle und du weißt halt einfach, du kommst da nicht mehr raus. Wo willst du hin? Und überall ist dieser Schleim. Und da siehst
ja,
du auch diese.
Die war so nett, ja.
Ja, genau. Und dann siehst du halt auch diese Perspektive von so oben. Das ist halt auch krass. Und ich glaube, sie wollten es ursprünglich machen mit einer Puppe, aber sie haben dann irgendwie getrickst. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber es ist so eine Verbindung aus Miniatur und Schnitttricks. Und so Druckluftkanonen haben halt diese Laser zum Explodieren gebracht. Irgendwie sowas war da. Also ich habe leider mehrere Sachen im Internet gefunden und kann jetzt nicht zu 100%ig sagen, was davon richtig ist, aber die haben sich da schon wirklich Gedanken gemacht. Was ich aber auch total interessant fand, wer unter anderem halt mitverantwortlich ist für diesen Blob. Und zwar sind das hauptsächlich, also viele Leute, aber vor allem zwei stechen heraus, nämlich der werte Stuart Ziff und Lyle Conway. Und Lyle Conway hat jahrelang eine ganz besondere Puppe gesteuert, beziehungsweise die Mundpartie. Und zwar war er jahrelang einer der Puppenspieler von Miss Piggy.
Ach, nein, okay.
Und ebenfalls interessant, Stuart Ziff ist auch ein Effektkünstler, der hat bei den ersten Star Wars Filmen mitgemacht, der hat bei Ghostbusters mitgemacht. Und da ist mir ein interessanter Funfact vor die Tinte gekommen. Es gibt eine Szene aus der Blob, der wurde rausgeschnitten. Das ist wohl irgendwie nur eine ganz, ganz kleine Szene, wo du halt siehst, wie dieser Schleim da irgendwie umherschleimt. Und diese Szene wurde später nochmal benutzt, nämlich bei Ghostbusters 2. Wenn du Ghostbusters 2 kennst, weißt du vielleicht, dass da ja auch so ein Schleim vorkommt. Und eine kurze Einstellung bei Ghostbusters 2 kommt wohl ursprünglich aus der Blob.
Das ist ja witzig, wie cool, dass sie das nochmal verwendet haben.
Ja.
Das gefällt mir.
Wenn du dich natürlich jetzt fragst, dieser Schleim.
Auf jeden Fall.
Ja. Dankeschön. Was ist das überhaupt?
Was ist das überhaupt, Stu?
Also, es ist, oh Gott, Methylcellulose, aka Mythocell. Und das ist ein Verdickungsmittel, das wohl immer noch benutzt wird für Milchshakes. Das heißt, wenn du einen Milchshake trinkst, gehst du McDonald's, Burger King oder sonst wohin, wird wahrscheinlich dieses Methylcell drin sein. Und es hat die Eigenschaften, es ist extrem glitschig und schleimig und dann natürlich ideal für die Herstellung von des Blobs. Und um die Bewegungen zu simulieren, also wenn der Blob so durch die Straßen oder durch die Kanalisation sich bewegt, das haben sie relativ clever gemacht. Sie haben einfach Miniaturen hergestellt, haben dann dieses Methylcell da drauf geklappt und haben dann einfach dieses Miniaturding einfach so um 90 Grad bewegt und dann hat sich der Schleim natürlich dementsprechend vorbewegt. Und so wurde das gemacht und der Regisseur Chuck Russell hat in einem Interview was sehr Schönes gesagt, hat nämlich gesagt, nach den Dreharbeiten hatte er von dem Methylcell so viel die Nase voll, dass er jahrelang keine Milchshakes getrunken hat.
Och, die armen Milchshakes. Ja, okay. Spannend. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Wie fing das Gespräch? Ach, mit der Telefonzelle, ja. Da fand ich total cool, dass man dann, ich hatte ja schon erwähnt, sie will eigentlich auf ein Date mit dem Polizeichef und der Polizeichef wird auch, also ich hatte den Eindruck, der wird noch größer werden, aber er wurde nicht größer. Im Gegenteil, er schwamm dann plötzlich als zersetzte Leiche durch den Blob durch. Also sie sieht ihn dann vor der Telefonzelle aus. Und ich dachte dann, nee, das kann nicht sein. Der wird ja noch wichtig. Der Blob kann Leute faken, um seine Opfer noch psychotisch, um sie noch zu zerstören, bevor er sie frisst. Das war meine logische Konsequenz, weil ich dachte, weil mein Hirn dachte, mein Filmhirn, der kann doch nicht tot sein, der ist doch wichtig. Aber das ist jetzt schon für meiner Ansicht nach die zweite Figur, die sehr unverhofft dann gestorben ist, weil später sich herausstellt, ja, das war wirklich der Polizeichef. Also für mich kam dessen Tod überraschend. Ging das nur mir so?
Nee, also ich glaube, dass der Film auch absichtlich damit spielt, mit diesem Konzept, dieses, dass du glaubst, das ist so ein netter Kerl, der wird halt irgendwie noch überleben. Allgemein muss ich sagen, dass der Film, der macht schon Spaß, aber der ist schon sehr radikal, was so Figurentode angeht, weil bislang, also mal abgesehen von dem kleinen Vergewaltigungsarschloch da im Auto, ja wirklich Leute auch sterben, die eigentlich so ganz sympathisch sind, ne? Muss man mal sagen. Also du hast ja schon gesagt, die Fran, diese Diner-Angestellte, ist halt total nett. Der George, der Tellerwäscher, war jetzt auch nicht kein großes Arschloch. Also da spielt der Film schon mit. Und das ist irgendwie ganz spannend, dass dann ausrechnet der Brian so der Held wird, weil er am Anfang halt so als der kleine, der Rebell dargestellt wird, ne? Der mehr Probleme macht als alles andere. Aber gut, kann man sich nicht aussuchen. Wir müssen aber eh mal zu Brian und Mac zurückkommen, denn da gibt es jetzt die erste Szene in diesem Diner, wo wir jetzt merken, aha, anscheinend hat der Blob eine Schwäche, nämlich Kälte, denn die beiden gehen in diese Gefrierkammer und dann will der Blob da so unter der Türschwelle durch und dann merkt er aber, oh nee, ist kalt, mag ich nicht.
Ja, ja, das war natürlich direkt so ein Moment, wo ich dachte, aha, das wird später noch wichtig werden. Vielleicht, hoffentlich nicht so wie der Polizeimensch. Kälte ist seine Schwäche, sehr spannend, ja.
Übrigens zur Polizeimenschen hier noch ein kleiner Funfact, der wird gespielt von Jeffrey DeMunn und ich sagte ja bereits, dass Frank Darabont das Drehbuch mitgeschrieben hat und Jeffrey DeMunn ist so eine Art Glücksbringer für Frank Darabont, der hat glaube ich in jedem seiner Filme mitgespielt, auch in der Serie Walking Dead, er war also bei Die Verurteilten dabei und war auch bei The Green Mile dabei, also es gibt anscheinend keinen Film mit oder von Frank Darabont ohne Jeffrey DeMunn. Ist doch schön, wenn man sowas hat.
Ja, ach, deswegen ist es so. Weil vielleicht war das auch unterbewusst, dass ich dachte, dessen Gesicht kenne ich doch. Das ist ein daher bekannterer Schauspieler, der kann nicht so früh sterben. Irgendwas war da vielleicht.
Ja. Genau. Jetzt ist es ja so, dass mittlerweile ein paar Leute gemerkt haben, irgendwas stimmt da nicht in der Stadt. Und jetzt kommt das, was immer nur Probleme macht, nämlich das Militär.
Das Militär, die Regierung, irgendeine übergeordnete Instanz, die meint, das ist jetzt, das übernehmen wir jetzt.
Genau.
Das ist übrigens nicht im Original. Im Original ist es einfach ein Alien, fertig, Dingsbums, Schluss aus Nikolaus. Und es geht nur um die Polizisten und die Jugendlichen, denen auch keiner glaubt natürlich. Und hier in diesem Remake haben wir eben diese übergeordnete Instanz, die auch klar alle gleich in, wie heißt es, Hazmat-Anzügen kommen.
Biohazard, ja.
Biohazard, genau. Und alles abriegeln und unsere... den Brian und die Mac erstmal, werden die in Isolation gleich geschoben, weil sie könnten ja infiziert sein. Ja. Auf jeden Fall kommen die jetzt, ja.
Und der Brian, der ist halt so ein verdammter Rebell, der geht halt einfach flüchten, ne? Der ist halt, weil der lässt sich ja nichts sagen, weißt du? Und Schlogger, versteh das nicht falsch, ja? Du bist eine eigenständige, moderne Frau, aber du kannst mir nicht sagen, dass du nicht dachtest, boah, dieser Brian, was für ein Mann.
Dieser Brian. Ja, du meintest auch, du hast gerade vorhin kurz durchklingen lassen, dass es komisch ist, dass Brian unser Held ist, aber es ist ja schon klischeehaft, dass wir hier so einen Rebell haben, der sich zum Held zusammenreißen muss. Aber klar, wir haben hier die Szene, er versucht am Anfang mit seinem Motorrad über eine eingestürzte Brücke zu springen, klappt nicht. Und jetzt, als er dann flieht vom Militär, wird es dann klappen. Auch der Helikopter, der eigentlich nichts von diesem Brückensprung sich hätte anhaben lassen sollen, ist davon so irritiert, dass Brian es schafft zu fliehen. Und zwar am Ende in ein Kanalisationsrohr, was praktischerweise so groß ist, dass man da mit einem Motorrad reinfahren kann. Also das Leben meint es gut mit Brian.
Ja, irgendwie ist die Größe von Rohren spielt eine sehr zentrale Rolle in diesem Film, oder?
Ja, also zieht nicht in Orte mit großen Rohren. Ja. Da ist die Gefahr eines Blobs, die ist hier sehr groß. Passt auf.
Mac hat derzeit ein ganz anderes Problem. Sie hat nämlich erfahren, dass, ich glaube, es ist ihr kleiner Bruder, zusammen mit seinem besten Freund Kevin und Eddie in einem Kino sind und sich dort heimlich einen Horrorfilm angucken. Und natürlich muss sie als große Schwester das natürlich verhindern, denn der Film ist erst FSK 16. Nein, Quatsch.
Ey, dieser Freund ist so ein Depp, der Freund von ihrem Bruder,
Eddie,
der dann am Anfang des Films erstmal lauthals rausposaunt am Tisch, ja, wir wollen uns einen Horrorfilm FSK 16 angucken, ist das okay? Und wir nur vom Fernseher, oh, wie dumm ist dieses Kind, kann der nicht einfach die Fresse halten? Und dann sitzt er nicht mit Kopfhörern sogar im Kinosaal? Also das ist eine kleine Hassfigur, wo man sich gefreut hätte, wenn der Blob den gefressen hätte.
Ja, und der Blob ist auch ein großer Cineast.
Ja, er wird noch eine andere Hassfigur im Kino fressen, auf jeden Fall.
Ja, und greift dann das Kino an. Und ich mag diese Kinoszene irgendwie ganz gerne. Das erste ist, der Typ im Projektorraum wird halt dann gefressen. Und dann noch jemand, der dann gucken kommt. Aber allein die Szene, die sitzen halt da alle im Kino. Und ich weiß nicht, wie es dir ist, aber ich denke mir, wenn ich ein Kinoszenen im Kinofilm sehe, ist das oft so, dass die sich immer verhalten wie die letzten Deppen. Also wenn wir ins Kino gehen, liebe Schlogger, dann unterhält man sich halt vorm Film oder vielleicht so, wenn die Logos enthüllt werden, noch ein bisschen. Aber dann hält man die Fresse. Leute, wenn ihr ins Kino geht und der Film läuft, haltet die Fresse. Es ist ganz einfach.
Ja, bitte, haltet die Fresse. Es ist wirklich so, ich verstehe es nicht. Was ist, also immer wenn ich ins Kino gehe und es ist nicht eine Pressevorstellung, wo ja nur Pressejournalisten hingehen, die auch manchmal sich scheiße verhalten, aber in der Regel eher weniger. Immer wenn ich normal ins Kino gehe, irgendwelche Leute reden oder sie schaffen es nicht, in den 90 Minuten, die ein Film geht, nicht aufs Handy zu gucken. Also ich glaube, bei Blood and Sinners haben Leute während des Films schon getweetet, ey, ich gucke gerade diesen Film. Bei Mickey 17 muss ich das Paar neben mir, was sich auf normaler Lautstärke unterhalten hat, die haben nicht mal geflüstert. Irgendwann, also man baut ja dann auch so Aggressionen auf. Und ich bin niemand, der dann still bleibt. Hab die dann so angemotzt, ey, könnt ihr euch vielleicht weiter wegsetzen oder so? Oder überhaupt die Fresse halten? Wo ist denn die Kinokultur hingegangen oder die Kunst hingegangen, dass man es nicht mal schafft, einen Film lang still zu sein oder nicht aufs Handy zu gucken. Wenn das Menschen sind in der Reihe vor mir, ey, ich trete euch sowas von hinten gegen den Sitz, dass euer Handy bitte irgendwo hinfliegt und zerschellt, oder? Also das ist ja ein Unding. Ich will fast gar nicht mehr normal ins Kino gehen. Wie geht's dir das, du?
Also ich bin halt in einer sehr privilegierten Position, dass ich halt wirklich sehr oft im Kino bin, aber wie du auch schon gesagt hast, halt sehr häufig in Pressevorführungen. Ich war letztens tatsächlich in dem, den habe ich gar nicht erwähnt, ich habe Until Dawn gesehen, in einer regulären Vorstellung am Starttag. Und es war recht voll, aber da muss ich sagen, es war ein sehr angenehmes Kinoerlebnis. Und ich musste danach mit mir selbst ins Gericht gehen, weil die Leute, ich war mit meinem Kumpel, waren die Ersten in diesem Saal und der Saal war sehr klein und es kamen immer mehr Leute rein und bei jedem, der reingesagt hat, oh Gott, nein, das ist so, oh Gott, der Assi, oh nein, oh Gott, nein, oh, der Prolet. Und dann war das aber wirklich, dass die sich sehr gut verhalten haben. Natürlich, das war ein Horrorfilm mit vielen Jumpscares, da wurde man gemacht oder so, ist ganz klar, ne? Aber ansonsten war das ein sehr, sehr nettes Kinoerlebnis vom Publikum her. Der Film war nicht so
weit,
ne?
Ja.
Das hat mich auch wirklich sehr überrascht, aber ich weiß auch, was du meinst. Und was ich mich halt immer frage, ich meine, du hast vermutlich 10 bis 15 Euro für so eine Karte ausgegeben.
Ja.
Das heißt, dass der Mensch, der hinter oder vor dir sitzt, Minimum auch mal das Gleiche ausgegeben hat. Ne? Plus dann noch vermutlich 15 Euro für einen Liter Cola und eine Portion Nachos. Und ich stelle mir die Frage, warum gibt man 30 dann Euro aus, nur um sich zu unterhalten, was man auch ganz einfach woanders hätte tun können? Das ist so die Sache, die ich nicht verstehe.
Vielleicht, weil man irgendwie eine moderne Sehgewohnheit hat, dass man während des Films sprechen kann, ohne was vom Film zu verpassen. Also, dass man denkt, das passt trotzdem zusammen.
Ja.
Und ich muss auch noch sagen, dass ich es zum Beispiel bei Horrorfilmen nicht so schlimm finde, also zumindest wenn es nicht so atmosphärische, ruhige Horrorfilme sind, wenn man zum Beispiel sagt, oh nee oder sowas. Das finde ich auch noch in Ordnung. Also dass dass man merkt, dass die Leute so ein bisschen mitfiebern. Ich war ja auch oft in der Sneak und in der Sneak haben wir speziell bei Horrorfilmen, haben die Leute, die sind halt auch richtig mitgegangen. Und dann war der Saal hat aber an einem Strang gezogen. Also die waren konzentriert auf den Film und nicht konzentriert auf ihre Handys oder bei hier, bei Blood and Sinners fällt es mir gerade ein, die nebendran, die haben auf Russisch gesprochen. Die saßen aber zum Glück so weit weg, dass es nicht ganz gestört hat, aber wer weiß, über was die sich unterhalten haben. Haben die über den Film gesprochen? Haben die drüber geredet, was sie nachher zu essen kaufen? Ich weiß es nicht.
Michael B. Jordan dabei.
Ja, aber es freut mich, dass das offensichtlich nicht immer so ist, dass es dir bei Until Dawn besser ging. Aber wir finden jetzt die Schleife ja zurück. Unser Blob ist ein Cineast, denn wir sehen im Film einen Mann, der die ganze Zeit seiner Schnecke, seinem Date erzählen will, was gleich im Film passiert. Das ist ja das Allerschlimmste, das habe ich zum Glück noch nie erlebt. Und der Sohn, der Bruder, der Kleine und sein Freund sitzen vorne dran und finden das auch ziemlich scheiße und drehen sich um. Ey Junge, hör mal auf damit.
Eine Bitte an euch da draußen. Ich habe versucht, es herauszufinden, welcher Film da gezeigt wird in diesem Kino. Ich weiß es nicht. Ich bin mir unsicher, ob das einfach so ein Film ist, den sie halt selbst gedreht haben, oder zumindest die Szenen, die gezeigt werden, oder ob sie einfach da einen Klassiker genommen haben. Ich kann diesen Film nicht zuordnen. Wenn ihr das wisst, ich habe jetzt ein bisschen recherchiert, habe nichts gefunden. Bitte in den Kommentaren gerne mich oder uns sagen, was für ein Film das ist. Es würde mich wirklich ernsthaft interessieren. Kommen wir jetzt zurück zum Blob und ich muss sagen, ich mag die Szene einfach, wenn der Blob da an der Decke hängt und so nach und nach so quasi, ja, seine Nacho-Chips sind Menschen. Ja. Und ich finde es ganz interessant, weil ich mir dachte, warte mal, in den 80ern gab es einige Horrorfilme mit so Kinoszenen. Wir hatten Nightmare 4, wir hatten den ersten Gremlins, jetzt hatten wir den. Ich mag allgemein so Kinoszenen im Kinofilm. Ich weiß nicht warum. Ich finde die eigentlich immer ganz schön. Und der Blob ist ja auch schon, das haben wir ganz vergessen, er wird ja immer größer und er ist ja mittlerweile auch wirklich, also schon sehr groß. Und jetzt muss man auch sagen, je größer der wird, desto mehr siehst du, dass das sogenannte Compositing nicht immer so optimal aussieht. Das ist halt ein Film aus den späten 80ern. Das heißt, du siehst immer sehr klar, okay, diese gallertartige Masse war vermutlich nicht wirklich in diesem Kinosaal. Hat dich das
gestört? Nein. Es gab so 2-3 Szenen, wenn Leute davor wegrennen, wo du es ganz eindeutig siehst. Aber beim Rest haben sie da eigentlich ganz, ganz gut getrickst, fand ich. Also da hat es mich nicht gestört. Ich wollte auch kurz noch sagen, im Original gibt es diese Kinoszene tatsächlich auch. Also die gucken da auch einen Film und er wird auch den, den Projektorbediener fressen, sodass die Cineasten, also der Film hört dann einfach auf, weil die nächste Rolle dann nicht dran gemacht wird, weil es ja gefressen wurde. Und das fand ich ganz nett, dass sie die Szene dann übernommen haben. Also auch dieses ein Kinofilm in einem Film.
Ja. Und Mac kann die Jungs dann noch, also Kevin und Eddie, erreichen und flieht mit ihnen in die Kanalisation.
Ist immer eine gute Idee.
Immer richtig eine super Idee. Immer, Leute, wenn ihr sicher sein wollt, Kanalisation ist euer Ding. Und ich hatte es wirklich leider vergessen. Ich muss leider sagen, ich habe es wieder geschafft, einen Film zu erwischen, in dem ein Kind stirbt. Aber ein nerviges Kind, wie du gerade eben schon gesagt hast.
Ja, stimmt, habe ich schon vergessen, dass der stirbt. Guck mal, so wenig hat mich der Tod berührt.
Ja, ja. Was mich berührt, ist ja, dass wenn du leidest, also das klingt jetzt hart, aber so ist es halt einfach. deswegen würde ich hier gerne noch mal einen Einspieler reinbringen.
Okay, hau raus.
Da gucke ich nicht hin.
Okay, komm.
Nein, ich gucke nicht hin.
Okay.
Nee, oh Gott, oh, das ist das
Ekelste,
was.
Den hatten wir
Abdus,
schon.
Das ist die Abdus-Szene.
Nee.
Oh, ich lieb's. Das war wirklich meine beste Szene, die ich geguckt habe.
Oh, Gott. Oh Gott, du bist so scheiße.
Weißt du, das ist der Einspieler, den wir schon hatten. Ja, das ist der am Anfang, wo wir das Gesicht sehen. Oh Gott.
Da ja, ich weiß. Ja. Tut mir leid. Dann machen wir jetzt eben den hier.
Oh, ich will nicht sehen, wie das Ding Leute frisst.
Okay, soll ich mal ausmachen?
Okay, das wird interessant.
Ah, das war der Anfang vom Film. Das war der Anfang, wo wir sehen, wie das Ding sich auf die Hand von dem alten Mann setzt und ich dann so langsam gerafft habe, beim Blob geht's darum, dass der Blob Menschen frisst und deswegen gesagt habe, oh, ich möchte eigentlich nicht sehen, wie der Menschen frisst und Wolf dann meinte, ja, okay, sollen wir den Film ausmachen? Und da war mir dann schon klar, dass das keine leichte Sichtung wird. Also das war schon direkt der Anfang. Die erste Szene mit dem Obdachlosen. Nee, nicht Obdachlosen, mit dem Mann im Wald.
Ja, liebe Leute, tut mir leid, wenn das mit den Einspielen gerade ein bisschen chaotisch ist, aber wir lernen noch. Wir sind noch im Empfehlungsprozess. Wir werden das auf jeden Fall in den nächsten Folgen irgendwie besser handhaben. Aber hey, je mehr Einspieler und je mehr Schoggi leidet, desto mehr Spaß für uns. Sagen, wie süß ist.
Ja, also genau, ich finde das ganz cool. Wir benutzen jetzt eine Technik, in der wir auch sonst, in der wir mitkriegen, den Einspieler live mithören können. Sonst wurde das ja immer in der Postproduktion reingeschnitten, sodass ich auch nie wusste, weil ich die nie geschnitten habe, wann du denn die Einspieler reinsetzt. Und das ist jetzt total cool, dass ich da live drauf reagieren kann. Das gefällt mir sehr gut und das machen wir weiter so.
Ja. Kommen wir mal, also die Flucht aus der Kanalisation gelingt. Denn Brian kann Mac retten und damit ist er jetzt endgültig der Held von uns, denn er hat die Kleine, also das Mädel gerettet und wir wissen ja alle, das macht einen Helden aus, wenn man die schwache Frau rettet.
Ja, bitte.
Ja, ich glaube, der Blob hat dann auch ein paar andere Leute noch gekillt und es gibt auch einen Moment, den wir jetzt ausgespart haben, nämlich, dass Brian diesen, ich nenne es mal General Meadows heißt der, belauscht und der hat ja was ganz, ganz Fieses vor. Eine Sache, wo ich sage, wow, da haben sich die Drehbuchautoren Chuck Russell und Frank Darabont mal wirklich was gewagt, weil das war eine Sache, die hätte ich nicht kommen sehen. Und zwar, das Militär möchte den Blob als biologische Waffe benutzen. Und das ist immer eine super Idee, finde ich. Das ist immer eine richtig geile Idee. Ist so ein bisschen wie beim hier Jurassic World, wo sie gesagt haben, ey, wisst ihr was, wir machen aus Raptoren biologische Waffen, was soll schon schief gehen?
Was soll schon schief? Ist immer eine gute Idee. Ist so, als würde man versuchen, mit Atombomben zu experimentieren und die als Waffe zu benutzen. Das ist einfach richtig gut. Und finden wir da auch schon raus, dass das Militär andeutet, dass es eigentlich gar kein Alien ist, also im Gegensatz zum Originalblob, sondern
ich glaube ja.
Dass das Alien kommt nämlich von der Erde, weil Menschen das Alien schon geschaffen haben als biologische Waffe. Also es ist kein Alien, sondern der Blob kommt von der Erde. Und ist da schon von Anfang an schiefgelaufen.
Ja, man muss auch sagen, dass hier das Militär sogar das richtig clever macht, weil dieser eine Typ Hages, glaube ich, heißt der, wirft ja dann irgendeine Sprengladung in die Kanalisation, weil sie jagen ja das Vieh und das Überraschung tötet dann auch ein paar von diesen Soldaten. Und durch diese Sprengladung kommt halt der Blob wieder an die Oberfläche. Also richtig super.
Der ganze Plan ist so saudumm. Sie beschließen, das Monster, also den Blob in der Kanalisation zu halten, indem sie auf jeden Kanaldeckel, einen Gullideckel, ein Auto draufstellen? Wie, hä? Und weil der Blob kann ja durch die Ritzen durch auch. Also der Plan war, wir stopfen das Ding irgendwie in der Kanalisation fest, verstopfen alle Eingänge und Ausgänge und auch, ist uns auch egal, ob da Menschen noch drin stecken, scheißen wir drauf. Aber unsere Menschen werden trotzdem rechtzeitig gerettet, denn das kann ein Film ja nicht auf sich sitzen lassen. Und dann kommt die Szene, die du meintest, dass er dann Dynamit reinschmeißt und dann dadurch aber nur dazu führt, dass der Blob heraus explodiert wird.
Ja.
Der wäre auch alleine da rausgekommen.
Aber der Film setzt ja nicht nur oder vertraut nicht nur auf das Militär, sondern auch auf die Kirche. Es gibt diesen Reverend Mika.
Stimmt.
Der ja auch irgendwie die ganze Zeit da rumläuft und sagt so, ja, das jüngste Gericht ist da. Und der wird ja dann irgendwie auch so komisch verbrannt. Und das kann man ja schon mal verraten. Der überlebt den Film auch schwer gezeichnet. Und der Film endet ja damit, dass er dann diesen Blob, also einen kleinen Teil vom Blob in so einem Glas so drin hält, dass so eine Art, ja, ich möchte sagen, Sequel andeutet, dass das dann nie gekommen ist. Aber was mir halt aufgefallen ist, als ich nochmal geguckt habe, ist, der Film ist ja wirklich sehr einfach und der ist auch recht kurz. Ich glaube, der geht 90 Minuten, dann kommt er zum Abspann. Aber es passiert echt viel, finde ich. Also ich meine das gar nicht als Kritikpunkt, aber du hast ja das Militär, dann hast du diesen Reverend da drin, dann hast du auch diese ganz vielen Kills. Ich finde das irgendwie ganz, ganz interessant, weil ich kann mich an viele Sachen vom Film halt erinnern. Ich habe den jetzt bestimmt schon zum 5. oder 6. Mal gesehen, aber zum Beispiel diesen Reverend vergesse ich immer. Würdest du sagen, dass du dich in einem Jahr an diesen Reverend erinnern kannst?
Ich hatte ihn bis gerade auch vergessen. Dabei fand ich bei der Sichtung, dass der echt gut gecastet ist. Also der hat noch so eine Zahnlücke. Der sieht aus, als hätte man den gezeichnet. Also wie so eine Karikatur von so einem Reverend. Und der findet ja dann gefrorene Stückchen von dem Blob, die er dann einsammelt und dieses Konservenglas macht und dann, wie du schon sagst, am Ende dann eben so andeutet, dass er ihn wieder rauslässt. Ich finde sowas auch cool, ohne dass man ein Sequel andeuten möchte, weil das ist so schön, so fatalistisch, so wir werden sowas nie besiegen, solange irgendwelche bescheuerten Menschen noch da draußen rumrennen. Also es ist so dieser Jumpscare am Ende eines Horrorfilms, einfach, dass es auf Jahr kein Happy End geben kann. Von daher fand ich das eigentlich ganz cool, das am Ende noch zu machen. So, die explodieren, die finden dann raus, okay, wir können den Blob nicht erschießen oder mit Sprengwaffen zu nahe kommen. Mac ist und Brian sind auch draußen. Und was passiert denn dann nochmal?
Ja, dann erinnert sich doch, glaube ich, Brian, dass es doch diese seltsame Schneekanone gibt, die er ja am Anfang des Films irgendwie gesehen hat.
Ja.
Und dann erinnert sich ja auch Mac wieder, warte mal, aber kann es sein, dass das Ding irgendwie Kälte nicht so mag? Und dann kommt dieser Wiki-Moment und dann denken sie, Leute, ihr habt eine geile Idee, lass mal die Schneekanone holen. Ja?
Ja.
Und dann frieren sie das Vieh ein. Und also ich möchte es dem Film nicht vorhalten, aber ich finde das irgendwie, also du siehst ja diese Schneekanone und du siehst aber diesen gigantisch großen Blob und ich dachte mir immer so, Leute, da könnt ihr vielleicht die Hälfte von dem Vieh einfrieren, aber noch nicht alles. Und mal ganz ehrlich, was macht ihr denn, wenn das eingefroren ist? Ist so, hat mich so ein bisschen erinnert an Terminator 2, wenn dieser T-1000 da irgendwie auch in diesem, was ist das, Stickstoff eingefroren wird und dann umfällt und dann aber halt irgendwann wieder auftaut und zusammenfließt. Und ich bin jetzt kein Wissenschaftler, aber ich kann mir vorstellen, das ist beim Blob genauso. Deswegen finde ich diese Lösung, also klar, das ist das Einzige, was sie gerade machen können, aber so richtig zufriedenstellend würde ich es nicht bezeichnen. Oder wie siehst du das?
Machen die dann nicht mehr, wenn sie es eingefroren haben? Ich meine, es ist ja auch nicht so leicht. Also sie werden ja noch, sie ist eingefroren, dann bleibt sie noch mit dem Fuß irgendwo hängen und es wird noch dramatisch und wird noch von Brian gerettet. Und dann liegt da noch jemand am Boden, der eigentlich noch gar nicht tot ist, was ich auch wieder ganz schlimm fand, der sowas sagt wie, hilf mir. Und das kann ich gar nicht haben, das zu sehen, dass Leute sollen bitte direkt sterben, aber nicht leiden. Das kommt dann kommt die Schneekanone und dann wird noch mit dem Feuerlöscher, der Feuerlöscher ist im Original übrigens, dann die Waffe der Wahl. Und jetzt komme ich nochmal aufs Original. Das Original endet mit so einem kleinen Frame, so ungefähr 5 Sekunden lang. Sie haben auch vorher kurz drüber geredet, wie sie das Ding in der Antarktis einfach abschmeißen. Also das ist deren Lösung. Weil sie dann meinen, ja, da ist es ja kalt genug. Und
aber es ist keine clevere, es ist eine recht clevere Idee, ehrlich. Okay, klar.
Und der Klimawandel. Ganz neue Bedrohung, ja. Dann kommt nämlich, Achtung Kinder, der Blob kommt dann von der Antarktis, wenn die Pole schmelzen.
Ja, also im Film, also im Remake, holt ja Brian diese Schneemaschine, wenn ich mich recht erinnere. Und Mac bringt dem, glaube ich, auch irgendwie Sprengladung an diesen Stickstofftank.
Ja, und dabei bleibt sie auch hängen mit ihrem Fuß.
Genau.
Das ist ja noch irgendwie dramatisch wert.
Genau, und dann geht das Ding halt hoch und dadurch wird der Blob eingefroren. Es passt zum Film, aber halt in meinem Kopf rattert es halt so, Leute, was ist denn, wenn der wieder auftaucht? Also nur als Beispiel.
Gehen die nicht drauf ein? Also da machen die doch irgendwas.
Ich weiß es halt nicht mehr.
Oh Gott, unsere Hirn, wir haben den doch gerade erst gesehen.
Also ich weiß halt, das wird halt so ein bisschen so, dann ist der da halt so diese Szene, wo das alles weiß ist und so kristallisch. Ich meine, wir wissen ja nicht, wie der Blob reagiert. Vielleicht ist es ja auch danach wirklich tot. Aber dagegen spricht dann das Ende. Diese Szene, wo der Reverend halt dieses Ding hat, wo er klar ist, das hat er gerade eben eingesammelt, als es noch Eis war. Und dann ist es halt wieder aufgetaut. Ne?
Die machen da aber irgendwas. Also irgendwie gehen die dann da, also die sagen dann irgendwas, komm, wir müssen schnell XY machen, bevor, also das zersprengt ja dann, genau, also es wird ja eingefroren und dann zersprengt, sodass es ganz kleine Teile hat und dann, weiß ich nicht, sammeln die das dann ein oder treten sie es noch kleiner? Ich weiß es nicht. Irgendwas passiert da.
Ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ich muss auch sagen, das Finale, ich meine, da passiert wirklich viel und es sterben auch sehr, sehr viele Leute. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so nach dem Kino ist so der Höhepunkt des Films vorbei, so ein bisschen für mich. Danach gab es halt wirklich viele Kills, aber nicht so, was sich so richtig herausgestochen ist.
Ja, stimmt, aber es war schon dann sehr actionlastig. Also die versuchen ja wirklich alle Menschen, sie flüchten in ein Rathaus, es wird verbarrikadiert, dann wird dieser Mensch, wo du meintest, durch das Regal gezogen. Also passieren schon noch einige Sachen. Die Leiche, die doch nicht tot ist, die bleibt mit dem Fuß hängen, keine Ahnung. Also fand ich schon, dass da schon, das war schon finalisch, was da passiert.
Ja. Hast du denn, die Frage ist jetzt schwer für dich, glaube ich, aber hast du denn einen Lieblingsskill?
Ich glaube schon, dass ich vom Anfang, wie der Paul stirbt, weil es eben so einen krassen Effekt hat, dass du direkt siehst, wie der Blob deine Liebsten auflöst. Also das sah schon echt übel aus. Soll ich da jetzt direkt mit meiner Muttergeschichte kommen?
Wenn gerade passt, sehr gerne.
Liebe Mutter, also ich hatte ihr davon erzählt, dass ich den Blob gucken musste und irgendwie kamen wir dann da drauf, dass sie meinte, sie wisse eigentlich gar nicht, ab wann ein Film Horrorfilm ist. Also sie guckt auch viel und sie guckt auch, hat zumindest früher sehr viele Thriller auch geschaut und also die schwedischen Thriller, ihr kennt das, die sind also teilweise auch ziemlich gestört, was da auch die Bösen dann, die Täter teilweise machen. Und sie meinte eben, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was ist denn ein Horrorfilm, ab wann ist denn ein Film ein Horrorfilm? Und dann wollte ich ihr das so ein bisschen erklären, hab ihr so erklärt, ja Mama, es gab da zum Beispiel beim Blob die eine Szene, wo man sieht, wie der Typ eben zersetzt wird. Und sie meinte, ja, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Das ist doch nicht so schlimm, so ungefähr. Und dann habe ich gesagt, okay Mama, dann zeige ich dir jetzt die Szene. Und habe dann auf YouTube ihr diese eine Szene gezeigt und dann auch hingeguckt. Und dann meinte sie, also das kann ich doch gar nicht ernst nehmen, was ich hier sehe. Das ist doch so überzogen, wie diese Figuren da so rumschreien. Das ist doch total albern alles. Das findet sie albern und das kann sie gar nicht richtig ernst nehmen, sowas. Das war ihr zu fantastisch. Also ich bin also noch empfindlicher als meine Mutter. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier ein Gradmesser ist. Ich finde das nämlich schlimm. Und dann habe ich sie gefragt, was ist denn für dich Horror? Und dann meinte sie, das ist so, also ich zitiere jetzt, ja, so eklige Tiere, halb Mensch, halb Tier. Wenn irgendwas Reales Übergang zu Horror ist, also zum Beispiel die Vögel von Hitchcock, der ist für sie Horror. Mhm. Aber der Blob, das ist für sie so abgedreht und so übertrieben, dass das für sie kein Horror war. Und das fand ich sehr bezeichnend, weil ich dann dachte, okay, ich habe mich dann noch weicheiiger gefühlt als vorher.
Liebe Man Grüße muss ja auch sagen, Mama. Es gibt ja auch wirklich verschiedene Arten von Horror. Also zum Beispiel der Blob ist eine Art von Horror, der macht mir jetzt keine Angst. Ich habe jetzt keinen Schauer oder sowas. Das ist wirklich ein Unterhaltungsfilm, weil er durch dieses Exzessive hat es ja was sehr Eskapistisches. Ne? Das ist ja klar, dass was da passiert, davor habe ich keine Angst. Ja, was ich zum Beispiel wirklich, wirklich gruselig finde, ist halt zum Beispiel Nope. Weil es ja darum auch unter anderem geht, um dieses Thema so gefressen werden. Das finde ich halt unglaublich grausam und auch wirklich gruselig. Aber in die Sparte geht jetzt, finde ich, der Blob nicht. Also von daher, ich kann deine Mutter schon irgendwie verstehen, aber ich kann dir auch sagen, mach dir nichts raus. Also wenn ich meiner Mutter den Blob zeigen würde, die würde aber nach 5 Minuten schon schreien den Raum verlassen. Das kann ich dir aber sagen. Also die ist da wirklich richtig, also die ist, ich glaube, meine Mutter ist, was Horror angeht, sogar noch mal eine Extraspur mehr als du. Ich meine, also
Ja, also ich glaube, wenn meine Mutter den Film, das geht ja auch um Atmosphäre dann irgendwann, den gesamten Film gesehen hätte. Und du, Nope ist ein guter Vergleich, weil es ja auch darum geht, dass ein Alien Leute verdaut.
Genau.
Und hier siehst du es eben und es geht so um das Visuelle. Und bei Nope ist das Schlimme ja, dass du das hörst. Also du siehst auch, wie Menschen in einem engen Gang sind, aber dann hörst du einfach, ja, ich fand die Szene fand ich auf jeden Fall auch ganz schrecklich und viel schlimmer als, weil das so ein das wirkte so, also es ist nicht real, aber es wirkte irgendwie gegroundeter, also irgendwie
es ist halt
nicht so übertrieben. Vielleicht ist das dir das,
ja,
das Hauptwort.
Ich finde halt, dass das Horror und Komödie so ein bisschen auf der gleichen Linie sind, nur am anderen Ende, weil beide arbeiten halt auch echt oft und viel mit Irritation. Und also was zum Beispiel im Horror wieder bei Nope ist diese Szene, wenn du diesen Schuh siehst, der aufrecht steht, einfach so. Du weißt nicht, was es bedeutet, aber es ist so, das macht keinen Sinn. Das gehört da nicht hin. Das ist was irritierend ist. Und das kannst du aber natürlich auch so dann wieder so drehen, von der Atmosphäre her so drehen, wenn du willst, dass es eine Komödie ist, sag ich mal. Und bei Nope ist halt auch das Gute, dass die eben die Figuren auch ganz spannend sind, im Gegensatz zu jetzt der Blob. Und ich meine, die Figuren in der Blob sind funktionsmäßig ganz okay. Ne? Aber ja, das sind jetzt keine tiefsinnigen Figuren, finde ich.
Ja, man kann auch darüber diskutieren, ob die bei Nope jetzt gut tiefsinnig sind. Also wir wollen jetzt nicht sagen, dass das der beste Film aller Zeiten ist, aber dass die
Nope
Szenen
ist, also
dann...
Ich sag direkt, Nope ist super.
Ja, also ich fand den auch nicht schlecht. Und bei Blob fand ich toll, dass die Frau eigentlich relativ stark ist. Also die ist tough, die greift durch. Wie gesagt, interessant, so ein bisschen mit den Erwartungen aufbrechen, dass ihr lieber Freund gleich stirbt. Und das fand ich eigentlich dann gar nicht so klischeehaft und platt, die Figuren, wie sie hätten sein können.
Ja. Jetzt haben wir ja das Grundthema gehabt, Filme, die eventuell bald ein Remake bekommen. Und ich kann so viel sagen, das Blob Remake befindet sich wohl auch so ein bisschen gerade so in der Warteschleife. Aber sagen wir, wie es ist, es wird ja alles geremaked. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass auch in den nächsten paar Jahren ein Blob-Remake erscheint. Und die letzte Nachricht, die ich dazu erfahren habe, ist, dass der Regisseur Simon West das machen soll. Der hat zuvor unter anderem so Kracher gemacht wie Expendables 2 und Con Air. Und ich dachte mir, hey, ganz ehrlich, passt. Also Con Air ist ja auch ein totaler Unfug eigentlich. Aber der macht halt Spaß. Und Simon West meinte in dem Interview, was ich gelesen habe, er möchte auf jeden Fall, dass der neue Blob genauso wie das Original, also wie das erste Remake von 88, so wenig CGI hat wie möglich.
Geil, okay.
Ich kann es mir mittlerweile nicht richtig vorstellen, weil ne, wir wissen halt aktuell, wie aktuelle Filme aussehen teilweise. Und ich glaube auch nicht unbedingt, dass das Remake mit ihm als Regisseur kommt. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, liebe Schlogger, was müsste denn für dich das zweite Remake, muss man ja sagen, von der Blob bieten, damit du sagst, das ist für dich ein gelungenes Remake oder ein gelungener Film? Was erwartest du von Blob Remake Nummer 2?
Also handgemachte Effekte sind toll und ich möchte, dass die Horrorszenen, die so eklig waren, dass die auch realistisch wieder wiederholt werden. Also, dass wir sehen, wie Paul sich auflöst und wie der Typ in die Kanalisation, in den Küchenabfluss gezogen wird. Das fand ich ziemlich cool. Meinetwegen kann auch dieser Finalkampf noch ein bisschen mehr actionlastiger werden, dass wir da noch ein bisschen mehr Kampf Menschen gegen Blob sehen und dass es da noch mehr, vielleicht noch mehr so Szenen wie der zusammengeklappte Mensch gibt, also dass jemand irgendwo seine Hand reinreicht und dann sehen wir, wie nur noch den Stumpf rauskommt, weil der Blob eben die Hand schon weggeätzt hat oder sowas. Und dürfte der Film, also ich finde, der Blob von aus den 80ern, der ist ja jetzt auch keine Komödie. Also der ist ja kein komödiantischer Film. Was findest du denn? Sollte ein Remake, also ein modernes, ein weiteres, dürfte das ein bisschen leichter sein im Ton oder soll es versuchen, den Ton zu behalten von dem 80er Remake?
Also ich bin ja per se immer für Humor zu haben. Aber ich glaube, es wäre irgendwie auch ein bisschen schade, wenn sie daraus so eine richtige Horrorkomödie machen. Und das dann, also alles irgendwie, am schlimmsten wäre es noch, wenn sie versuchen, es mit Meta-Humor zu machen.
Das, oh ja, ohne das
muss nicht. Das muss wirklich nicht sein. Aber ich glaube tatsächlich, ich wäre, glaube ich, wirklich schon zufrieden, wenn sie so von der Tonalität her das ähnlich machen wie in den 80ern. Das heißt, man nimmt sich nicht zu ernst, aber macht daraus auch nicht das große Lachfest. Und dann einfach halt eben mit guten Handgefackten, genau.
Handgemachten. Handgefackte Effekte, ja, genau. Das sind die besten, die guten handgefackten Effekte.
Ja.
Ja, und sich auch Zeit nehmen, die Geschichte so aufzubauen und gerne auch Figuren aufbauen, als wären sie die Helden und dann umbringen. Sowas finde ich immer wahnsinnig cool. Also es gefällt
und
mir.
Und vor allem, Leute, ihr braucht dafür auch keine 30 Minuten Zeit. Das zeigt ja der Plot. Der Paul wird oder Paul wird 10 Minuten eingeführt und ist dann tot. Das kann man auch schneller machen. Ne? Das muss man auch mal ganz klar sagen.
Dieser Spitzengag übrigens, den wir gar nicht erwähnt haben, dass Paul und sein Freund, der ja später der schwere Nöter wird, der dann gefressen wird im Auto, die gehen ja in der Apotheke Kondome kaufen. Weil sie hoffen ja, dass der Abend gut ausgeht. Also gut, jetzt sage ich jetzt in Anführungszeichen. So wie
also der Block
halt
hat auch Spaß, das kann man sagen.
Genau, und Paul schickt ja seinen Freund vor, der dann beim Apotheker Kondome kauft. Der Apotheker ist schon so, naja, dann kommt auch noch der Reverend dazu, wo es dann so eine super unangenehme Szene wird. Und dann wird auch noch Paul ins Gespräch mit reingeschleift. Wir sehen am Ende, okay, sie kriegen ihre Kondome und fertig. Und dann geht Paul ja zu Mac nach Hause, und um sie abzuholen. Der Vater sitzt im Wohnzimmer hinter einer Zeitung, macht die Zeit nach unten und tada, es ist der Apotheker. Da musste ich schon ein bisschen schmunzeln, weil ich so diese dummen Gag, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also dass wirklich, dass wir sehen, dass, keine Ahnung, war das zu American Pie Zeiten oder bei Ferris macht Blau, ich weiß es nicht. In die Richtung schicke ich jetzt diese Art Gag rein, dass der Vater irgendwie mitkriegt, wie der neue Freund der Tochter irgendwo Kondome kauft. Ja, das fand ich irgendwie, haben wir noch gar nicht erwähnt, fand ich ganz witzig. Wie fandst du das? Muss das in das Remake, in das neue dann auch mit rein?
Auf jeden Fall. 1:1 bitte rein.
Das geiler
auf jeden
Gag. Fall.
Aber das meine ich halt. Das ist amüsant. Es stellt aber trotzdem die Figuren schon vor. Das ist eigentlich eine, es ist jetzt keine besonders elegante Szene, aber sie funktioniert halt recht gut für das, was sie ist. Nämlich als Gag, sowie halt eben als Etablierung der Figuren. Das ist jetzt, also Oscars gibt's dafür nicht. Aber das war auch, glaube ich, gar nicht das Ziel. Wer sich jetzt zum Beispiel fragt, wie dein Mitgucker, der liebe Wolf, den Film fand, da gibt es eine Antwort.
Ah, Mann.
Gut, dieser Film. I love it.
Ich glaube, das war die Abschlussszene.
Ich weiß es nicht mehr. Ja. Es war auf jeden Fall auch gegen Ende, und ich habe mich ja jetzt schon erschreckt, als ich mich selber erschreckt habe, aber ja, also ja, Wolf hat der Film gefallen, weil ich mich so oft erschreckt habe. Das heißt, ich würde hier wir reden ja noch weiter, aber hier schon mal ein abschließendes kleines Fazit sagen. Ich glaube, dieser Film macht sehr viel Spaß. Es ist ein Horrorfilm, der sehr viel Spaß machen wird, Leuten, die Horrorfilme mögen, und auch Leute, die eben andere Leute so wie mich so ein bisschen, die auch Spaß daran haben, wenn Leute so ein bisschen leiden, weil er hat viele nette Kills, man sieht viel, es wird, wie es du schon meinte, es wird alles schnell erzählt, hier gibt's eigentlich nicht so viel, was man wegschneiden könnte, und es ist, irgendwie macht das einfach Spaß, diesen Film zu gucken. Deswegen, du hättest mich noch gefragt, wie ich den Film jetzt fand, und ich habe mich gefreut, dass meine Follower ganz unabhängig einfach diesen Film gewählt haben. Das hat mich gefreut. Gute Leute sind das.
Ja. Das war, also danke, Leute. Also ich war ja immer noch sehr enttäuscht, dass ich wegen euch diesen Elb Superbiste gucken musste und nicht Mad God. Also da, sorry, aber da habt ihr echt irgendwie echt, also ganz tief in die Toilette gegriffen, ihr Lieben. Aber ihr habt es wieder gut gemacht, dass ihr jetzt der Blob gewählt habt. Nur
darf
weil euch
kurz,
Story dezent in die richtige Richtung gelenkt hat, muss man sie jetzt nicht irgendwie deswegen böse sein.
Darf ich übrigens noch erwähnen, dass ich tatsächlich Mad God dann auch so halb geguckt habe? Und zum Glück ist es der nicht geworden. Den fand ich nämlich richtig schlimm. Das war so ein richtiges Hölle als Film. So,
Hieronymus,
okay, da oben
Bosch
sehen wir Menschen.
Motion, ja.
Genau, Hieronymus Bosch. Wir sehen Menschen, die Elektroschocks haben, dann alles rausscheißen, und diese Scheiße kriegt dann jemand anders wieder gefüttert, und daraus entstehen kleine Leidensmännlein, die nur dazu da sind zu sterben. Och, fand ich ganz schrecklich. Ich habe auch nicht alles gesehen, muss ich dann sagen.
Ja, aber wie gesagt, es wäre, ich möchte mich nicht beschweren, das war letztes Mal eine sehr schöne Podcast-Ausgabe. Wer sie noch nicht gehört hat, sollte sie bitte nachholen. Und ich für meinen Teil bin jetzt hier quasi auch fertig mit meinem Latein. Wir können halt gerne jetzt nochmal ein Fazit fällen, wobei du hast dein Fazit eigentlich schon gefällt. Ich kann da auch nicht mehr zu beipflichten. Also es ist ein unglaublich unterhaltsamer Film. Ist er perfekt? Nein, macht er Spaß, definitiv. Ist es für Leute wie Schlogger durchaus eine Herausforderung, bei einigen Szenen dahin zu gucken? Ja, und von daher auf jeden Fall ein netter Film. Ein schöner, netter Film, der, das sind so Filme, für die es Schlocker mit Schlocker gemacht, finde ich.
Ja, also es geht für mich so in die Richtung The Thing, obwohl The Thing ist ja durchaus.
Der ist halt spannender, finde ich.
Ja, der ist spannender, der ist ein bisschen ernster und der Blob ist so ein Film, der macht ein bisschen mehr Spaß.
Ja.
Der ist ein bisschen leichter, genau. Nicht unbedingt ums Spannende, sondern aber du hast aber auch, ja, nee, bei Thing hast du auch richtig schlimme Szenen. Die fand ich auch schlimmer als beim Blob. Also zum Beispiel diese gehäutete Hundemonster da am Anfang.
Weil es ja auch so ist, dass beim der Blob ja auch immer noch diese Transformation da ist. Also wenn so der menschliche Körper in was Neues verwandelt wird, was komplett Unwirkliches, wenn irgendwie aus einem Kopf dann irgendwie so Spinnenbeine...
Beim Thing meinst du.
Bei The Thing, genau.
Ja, genau.
Blob ist ja letztlich nur Zersetzung.
Ja, ist nur Zersetzung. Ich bin dankbar für, lieber Blob, danke, dass du nur Zersetzung bist und nicht transzendale Verwandlung eines Menschen in was weiß ich, was du gerade gesagt hast. Ja. Danke, Blob. Homie.
Okay. Wollen wir mal dann sagen, wir schicken den Blob jetzt mal zum Eisessen und kümmern uns um die nächste Folge.
Aber nur Erdbeereis ist der genauso, und dann weiß man nicht, oh Gott, esse ich jetzt den Blob oder esse ich jetzt ein Erdbeereis? Erdbeereis-Milchshake.
Ey, das wäre aber eine geile Spannungssequenz, wenn du so, okay, eins davon ist der Blob, eins davon ist Erdbeereis. Okay. Leute, wenn
aber
ihr...
ich muss das Eis essen.
Ja, liebe Hollywood-Leute, wenn ihr das gerade hört, die Idee kommt von uns, Tantiem, ja. Okay. Ja. Filmwahl. Für das nächste Mal. Ich hatte wirklich viele Ideen. Mhm. Und ich möchte ja, dass es auch immer ein bisschen abwechslungsreich ist. Ich will ja nicht, dass wir jetzt jedes Mal einen Splatterfilm gucken oder so. Ich weiß, da draußen gibt es Leute, hallo Wolf, die das sehr, sehr gerne haben, wenn du jedes Mal leidest. Aber okay. Es ist ein Thema, ich war wirklich hin und her gerissen. Ich hatte so ganz viele Themen und ganz viele Filme. Aber ich habe mich jetzt auf dieses Thema fokussiert, beziehungsweise habe es genommen. Und es ist relativ einfach beschrieben. Und zwar geht es um Horrorfilme, die von einer Frau gedreht wurden.
Ja. Hatten wir ja schon ein paar.
Genau, aber jetzt habe ich wirklich mal gedacht, ich gucke mal wirklich nach drei Filmen, wo ganz klar ist, da hat eine Frau Regie geführt, und zwar alleine, keine Co-Regie, wirklich nur dieses eine Mal. Und bin dann so ein bisschen durch die Jahrzehnte gegangen. Wir haben einen Film aus den 80ern, einen Film aus den 90ern und einen Film aus dem Jahre, ich sag's direkt, 2014.
Oh, cool.
Ja, es ist auch genremäßig alles dabei. Wenn ich dir den ersten Film sage, glaube ich, ich freue mich auf deinen Gesichtsausdruck, denn der erste Film aus dem Jahre 1982 heißt Slumber Party Massacre.
Hast du nicht gerade gesagt, kein Slasher?
Ja, mal gucken.
Ja, Massacre klingt, also Massaker klingt, klingt auch eher nach Braindead. Ich bin gespannt.
Der zweite Film ist aus dem Jahre 1999 und ist ein Western-Horrorfilm, würde ich sagen. Und der heißt Ravenous. Friss oder stirb.
Ravenous?
Ja.
Was bedeutet das? Rabigkeit.
Das können wir dann, wenn er genommen wird, beim nächsten Mal herausfinden.
Okay, und cool.
Der dritte Film ist, Achtung, jetzt wird's Arzi-Fazi, das ist nämlich ein Schwarz-Weiß-Film. Ja, und hat einen langen Titel. Und er heißt A Girl Walks Home Alone at Night.
Von dem habe ich, glaube ich, schon mal den Titel gehört, aber ich weiß nicht, um was es geht. Aber ich kann es mir, glaube ich, okay, sage ich dann, falls der gewählt wird. Okay.
Ich sag so viel, ich möchte hier niemanden zu irgendwas zwingen, aber A Girl Walks Home Alone at Night hat eine meiner absoluten Lieblingsszenen.
Okay.
So.
Das klingt ja spannend. Also wählt bitte den.
Genau. Also ich fasse nochmal zusammen. The Slumber Party Massacre von 1982, den ersten Teil, und es gibt ein Remake, das ist von, glaube ich, vor 3-4 Jahren her, aber ich meine das Original. Dann Ravenous, Frisst oder Stirb aus dem Jahre 1999 und A Girl Walks Home Alone at Night aus dem Jahre 2014. Das sind die drei Filme, die wir dann im Juni, am 13. Juni dann besprechen werden bei Folge 18.
Schon Juni. Wo geht die Zeit hin?
Was soll ich sagen? Es ist eigentlich, ich meine, wenn wir das so nehmen als Ausbildung für dich, dann bist du jetzt im zweiten Lehrjahr und ist es nicht so, dass man dann so ab der Hälfte des zweiten Lehrjahres so Zwischenprüfungen macht? Ist das nicht normalerweise so?
Ist es so? Was zu welcher Ausbildung habe ich denn hier überhaupt? Was werde ich denn jetzt? Was werde ich danach?
Du hast die Ausbildung zur Schloggerschreckerinerinnen.
Wow.
Ich,
okay.
Ich kann hier auch nicht alles.
Ist das ein Handwerk? Ist das eine Geisteswissenschaft? Was? Ich, okay, da machen wir es noch.
Ja, Karz zertifiziert, ja.
Ah ja, okay, cool. Dann kann ich ja wenigstens was damit anfangen, mit dieser verschwendeten Zeit. Nein.
Okay, also, das war Folge 17 von Schocker mit Schlogger, der Mai-Episode 2025. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Wie gesagt, es tut mir ein bisschen leid, dass es hier und da mit den Einspielern ein bisschen wild war. Ja, gut. Aber wisst ihr was? Zu Wiedergutmachen noch einmal.
Nee, oh Gott, oh, das ist das Ekelste. Was?
Ach, es ist ein Traum. Okay.
Ja, schmelzende Gesichter. Kann ich nicht. Will ich nicht. Fort damit.
Also nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch, wo wir unser Podcast veröffentlichen, gibt es überall, wo es Snacks und Podcasts gibt. Die haben eine eigene Webseite, www.tele-stammtisch.de. Wir haben einen Discord-Channel oder Server heißt es genauer gesagt. Da könnt ihr uns einfach joinen, kostenlos. Guckt mal in die Shownotes, da findet ihr den entsprechenden Link. Ihr findet in den Shownotes auch die Links zu Schloggis und meinem Letterboxd-Account. Wir haben keinen gemeinsamen, Gott bewahre, wir haben jeder einen einzelnen, so muss das sein. Und ich sage Tschüss und Storgi, letzten Worte. Nee, das war falsch, das geht so.
Du suchst einen neuen Namen.
Falscher Einspieler, aber das war auch lustig. Apropos, es mit den Einspielern verkacken. Das war doch schön. Beim nächsten Mal werden wir es genauso weitermachen, weil das sympathisch ist. Danke, lieber Stu. Ich freue mich drauf auf die nächste Ausgabe dann im Juni. Ciao.
Schocker mit Schlogger ist eine Produktion des Telestammtischs von und mit Johanna Schlogger Baumann und Sebastian Stu Groß. Mehr von Schlogger als Illustratoren und Autoren findet ihr auf www.schlogger.de sowie auf Social Media unter ihrem Benutzernamen The Schlogger bei Instagram, Facebook und Twitter. Ihre Bücher gibt es auf schloggershop.de. Mehr von Stu findet ihr auf Letterboxd unter seinem Profilnamen Stu for You. Den Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt, sowie unter www.tele-stammtisch.de. Schocker mit Schlogger basiert auf dem Podcast Movie Virgins von moviebreak.de und Christian Kühnemann. Neue Folgen von Schocker mit Schlogger erscheinen immer am 13. jedes Monats. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Möge Gott eurer armen Seele gnädig sein. Ich hole mir jetzt ein Eis.